Genetic Engineering. Moritz, glaubst du, wir haben unser Feuer schon verschossen?
Du meinst das Potenzial für das Gespräch?
Genau.
Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist prinzipiell unerschöpflich, zumindest solange man wach ist und noch Kraft hat zu reden.
Genau, weil wir haben jetzt 7 Stunden geredet und es war nicht so geplant. Wir wollten eigentlich die ganze Zeit aufnehmen und haben es immer weiter rausgeschoben. Und jetzt sitzen wir hier und haben jetzt gesagt, wir nehmen auf, aber vielleicht haben wir unsere Worte für heute schon verbraucht.
Zugleich ist ja die Wiederholung dann vielleicht die Differenz in der Wiederholung, die es braucht, um ein neues Moment zu gewinnen.
Ja.
Wer sagt eigentlich, dass wir uns in den 7 Stunden noch nicht wiederholt haben? Und es hat sich 7 Stunden lang nicht erschöpft, also warum sollte es jetzt
warum
damit
anfangen? Warum sollte es sich jetzt erschöpfen, genau. Ja. ich müsste dir jetzt irgendwie eine clevere Intro-Frage stellen, die ich mir nicht überlegt habe. Also müssen wir einfach anfangen zu reden. Ist das ein Metadiskurs, weil wir eigentlich übers Reden reden? Dafür sind wir ja so ein bisschen, bist du hierher gekommen und wir haben gesagt, wir sprechen übers Sprechen eigentlich. Ne? Mhm. Aber damit hast du ja viel Erfahrung, übers Sprechen.
Sprechen.
Zu sprechen.
Mhm.
Ja.
Ich glaube nicht so ganz an diese Idee von so einem Metadiskurs oder zumindest nicht in der Hinsicht, als dass dabei etwas herauskommt, wenn man so ein Ergebnis formulieren. Ich glaube nicht so sehr daran, dass der passieren könnte, ohne dass er nicht selbst eben nicht Meta, sondern Gespräch ist. Also ich glaube, es ist möglicherweise insofern, als dass der Gegenstand das Gespräch selbst ist und darin wieder auftaucht, möglicherweise vermeintlich Meta. Aber es bleibt ja nicht über den Dingen, sondern es vollzieht
es. Es ist ja in der Sprache, genau.
Ja.
Ja, also sowohl Heidegger und dann Lacan sich auf Heidegger beziehend, haben ja auch immer wieder betont, es gibt keine Metasprache. Ne?
Ja.
Also die Linguistik tut so ein bisschen so, als gäbe es eine Metasprache.
Ja.
Aber eigentlich ist die Metasprache wieder Sprache und insofern ist sie in der Sprache und ist damit nicht Meta. Also
ja. Eigentlich
sind wir immer direkt in der Sprache.
Und wenn man die Sprache so abstrakt als Sprache, also nicht als Gesprochene, sondern als Sprache, im Französischen könnte man das besser unterscheiden, aber wenn man sie als Sprache betrachtet, dann mag die Illusion noch erscheinen, dass man eine Metasprache finden könnte, die über Sprache spricht. Und selbst das ist schwer vorstellbar. Aber im Sprechen selbst ist es gänzlich unmöglich. Also ich wüsste nicht, wie, weil das Sprechen, wie soll das über sich selbst hinaus? Also wie sollte das nicht Sprechen sein, wenn man über das Sprechen spricht, spricht man, man ist immer drin.
Ja, aber jetzt hast du ja gerade ein Buch übers Sprechen geschrieben,
ja.
Sprechendes Denken.
Ja.
Und indem du, das kannst du vielleicht kurz auch gleich mal erklären, was dein Projekt war. Aber da hast du ja den Versuch unternommen, über Sprechen und sprechendes Denken zu schreiben. Und da könnte ja die Illusion entstehen, dass das was anderes ist, ne? Also dass man mit der Schrift was fasst oder mit der Schrift in der Verschriftlichung was sortiert, was eigentlich in der Sprache passiert ist und es damit auf eine andere Ebene hebt, also auf eine vielleicht analytischere Ebene hebt und anders untersucht.
Mhm.
Magst du vielleicht ganz kurz beschreiben, was dein Projekt ist? Vielleicht fangen wir so an.
Ja. Ja, gern. Das Projekt, auf das sich das bezieht oder von dem das Teil ist und Iteration, ist ein Projekt, das ich 2017 begonnen habe, als ein gesprochenes, sprechendes Denktagebuch, ohne zunächst mal mehr zu wissen, als dass ich täglich über meine Arbeit und mein Denken sprechen möchte. Ich wusste auch noch nicht, welche Formate das annehmen wird. Und es hat sich relativ schnell dann herausgestellt, dass das ein Selbstgespräch ist, in dem ich mich finde. Also in dem ich das sich gar nicht wie beabsichtigen konnte. Aber in dem ich mich finde und in diesem Selbstgespräch, das dann täglich 2017 jeden Tag ich geführt habe und als Podcast online abgelegt habe. Aus dem heraus entwickelte sich für mich dann so eine Frage nach dem, was ich dann das sprechende Denken genannt habe, Und darüber dann selbst begonnen habe nachzudenken, beziehungsweise diese Selbstgespräche hatten für mich so auch diesen Moment der Fremdheit, der Eigendynamik entwickelt, die sich gegen mich, also eigentlich gegen mein Arbeiten oder als Widerständigkeit nochmal selbst zum Thema gemacht haben und dann verhandelt wurden. Und das habe ich in Selbstgesprächen geführt. Die sind als gesprochene Sprache abgelegt. Die sind dann nachträglich computerautomatisiert verschriftlicht und transkribiert worden, fehlerhaft selbstverständlich, also weil Computer das nicht so erkennen, aber auch noch als Transkript abgelegt und das Ganze dann nachträglich, gegen Ende als ein Dissertationsprojekt verfolgt, das ich dann an der Universität der Künste 2019 verteidigt habe. Und davor habe ich 2018 im Sommer, da war das Projekt mit dem Sprechen schon abgeschlossen, hatte ich das Bedürfnis, ich hatte das Bedürfnis zum einen aus dem Versuch heraus, nochmal schreibend mich diesem Gegenstand zuzuwenden. Die Frage, ob das überhaupt geht, das war zunächst mal offen geblieben. Zum anderen aber auch als ein Dissertationsprojekt war das wie verlangt von mir. Die Promotionsordnungen sehen das vor und dass man irgendwas schreibt, man kann nicht ohne einen geschriebenen Text promoviert werden. Und ich dachte, ich mache einen kurzen Text, so vielleicht 10, 15, 20, 50 Seiten maximal. Ich hatte mir gedacht, vielleicht in Form von einem Booklet oder wie so ein Platten-Booklet oder sowas als Beilage. Ja. Und aus dem heraus haben sich dann drei Essays entwickelt und einen Anhang und dann ist daraus dann ein Buch entstanden, das eben aus diesen drei Essays besteht, die ich auch als Versuche begreife, also wirklich als Essays, die nochmal zu Themen, gewählte Themen versuchen, dieses Sprechen nochmal schreibend zu fassen, was aber einen veränderten Gegenstand zur Folge hat. Also im Schreiben hat man einen anderen Gegenstand, auch über das Sprechen zu schreiben, ist etwas anderes. Und es zeigt sich in der Vermittlung von Durchführung und Darstellung. Also in dieser Dialektik, um die es mir sehr geht, um die es mir in den Essays geht, aber um die es mir auch in der Praxis des Sprechens, im sprechenden Denken ging und geht.
Genau, und dir ist wichtig, dass Durchführung und Darstellung nicht getrennt sind, sondern dass das sprechende Denken sich selber darstellt in der Durchführung.
Genau.
Und das spielst du in dem Buch immer wieder so hin und her, Darstellung als Durchführung, Durchführung als Darstellung, ja. Also dass es eigentlich zeitlich zusammenfällt und ich habe beim Lesen erstmal einen Moment gebraucht, um zu verstehen, was du damit eigentlich meinst, ne? Ja. Oder überhaupt darauf zu achten, dass wir das normalerweise als getrennt begreifen. Also, ja. Dass es einen Gegenstand gibt, der dann zur Darstellung kommt. Also, er wird erst durchgeführt und dann dargestellt, aber dass sozusagen dass das Gespräch gleichzeitig der Gegenstand ist und das zusammenfällt, ist irgendwie ist der Punkt, den du in dem Buch machst. Und das macht das aber auch so schwierig, darüber zu schreiben, oder hat dich in dem Buch, was du auch thematisierst, irgendwie in das Dilemma gebracht, dass du ja eigentlich einen Gegenstand behandelst, von dem du sagst, der passiert im Gespräch. Mhm. Eigentlich ist die theoretische Analyse dessen, wird der Sache nicht gerecht und trotzdem unternimmst du ja den Versuch, das in Buchform darzustellen.
Ja. Ja. Das trifft eigentlich die meiste Literatur oder die meiste wissenschaftliche Analyse von Gesprächen, oder wenn nicht sogar die meiste, dann fast alle, die ich kenne zumindest, behandeln Gespräche oder sprechen oder auch ein philosophisches Denken im Dialog, was ja ein großer Teil auch, also es gibt ja eine große Tradition der Dialogphilosophie, mit der ich mich gar nicht so gut auskenne, aber zumindest das, was ich dazu gelesen habe und kenne, die meisten Überlegungen dazu, selbst die das sehr wertschätzend behandeln, die das Gespräch sehr wichtig setzen für die Philosophie oder für die Literatur oder so, wenn man Michael Bachtin zum Beispiel nimmt oder andere, die dann, also Martin Buber zum Beispiel in der Dialogphilosophie oder worauf wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Bernhard Waldenfels, der das ausführlich behandelt. Es gibt in all diesen Reflexionen über das Gespräch und das Sprechen vor allem Texte, geschriebene Texte, die verfehlen eigentlich immer den Gegenstand, insofern als dass sie darüber schreiben und nicht sprechen. Und zugleich ist das aber ja die übliche, gewöhnliche, die klassische, die akzeptierte Art und Weise, über Gegenstände überhaupt zu denken, wissenschaftlich, philosophisch, ist eben Schreiben zu denken. Der Schrift wird auch selten vorgeworfen, dass sie ein unpassender Zugang ist, vielleicht nur an den Randgebieten des Sinns möglicherweise oder gerade an dem Saum des Sinns, wie es Jean-Luc Nancy nennt, an dem Saum möglicherweise da überhaupt nur taucht auf, dass das Schreiben unpassend sein könnte, wenn überhaupt. Ansonsten ist der Schrift zunächst mal alles zugänglich. So denkt man.
Das, ja. Ich glaube, in dem Abecedaire sagt Deleuze, Schreiben ist sauber, Sprechen ist schmutzig. Mhm. Und das ist was ich glaube, er meint damit eigentlich, dass das Sprechen verführt. Mhm. Und das ist deswegen, dass man dem Sprechen deswegen misstrauen muss, weil es eben nicht in gereinigter Form als schwarz auf weiß auf der Seite erscheint und damit vermeintlich neutral ist, sondern weil Redekunst oder die physische Präsenz von jemanden oder ganz andere Komponenten da noch mit reinkommen und die eigentlich den Inhalt verwässern, nicht verwässern, sondern wahrscheinlich eben eher beschmutzen. Ne?
Ja. Also, genau, diese Vorstellung der Reinheit der Schrift und des Schmutzes des Gesprochenen, des Mündlichen, hat natürlich auch sofort religiöse Konnotationen. Ja, also von der ich ursprünglich auch mal Religionswissenschaft studiert habe, ich komme da nicht umhin, als das mitzuhören. Diese heilige Schrift, die da drin anklingt.
Ja, genau, die Beichte spricht. Ist aber im gesprochenen Wort. Ne? Schmutzige Wort muss eigentlich den Mund verlassen oder die schmutzigen Gedanken müssen in Form von gesprochenen Worten den Mund verlassen, um sich zu reinigen. Also da hat man das ja auch.
Was schon eigentlich von diesem fleischlichen Befreien und der Idealzustand wäre geschriebenes Wort. Ja, das Wort, das geschrieben und dann dem Verstehen, der Deutung und so weiter hart und wartet, bis man das versteht oder so. Und aber auch das eben eindeutig, also man schreibt es eben fest. Die geschriebene Sprache schreibt etwas fest und die mündliche verliert sich sofort. Also sie ist flüchtig in der Hinsicht. Sie verklingt sofort. Das, obwohl wir jetzt aufnehmen beispielsweise und das eben nicht verklingt, nicht einfach sofort, aber zunächst mal in der Praxis, in dem Erleben, in unserem Gespräch, für das Gespräch verklingt die Sprache auch wieder sofort. Und die Frage der Vermittlung, der wechselseitigen, der dialektischen Vermittlung von Durchführung und Darstellung, die ist eben der Schrift nochmal so besonders, weil sie in der Schrift zunächst mal die Darstellung eigentlich, die Aufgabe der Schrift ist. Im wissenschaftlichen Zusammenhängen wird es dann nochmal sehr viel deutlicher, weil dann klar ist, dass die Forschung andernorts geschieht, die passiert in anderen Zusammenhängen. Man forscht im Labor oder mit seinen Untersuchungen, man denkt so vor sich hin, man spricht mit Kolleginnen und Kollegen und auf Konferenzen und arbeitet an seinen Themen. Und irgendwann bringt man das in einen geschriebenen Text und dann stellt man das dar. Und das ist dann die Darstellung.
Ja, wobei ja für jeden, der selber ein bisschen schreibt, vielleicht nicht für jeden, aber ich glaube, für sehr viele evident ist, dass das nicht stimmt. Also, dass man natürlich beim Schreiben, erst im Schreiben Gedanken entwickelt, die sind nicht vorher schon da und wollen einfach nur ausgedrückt werden und fixiert werden, sondern man legt die Finger auf die Tastatur. So fange ich zumindest oft an. Ja. Ne? Also erstmal lege ich die Finger auf die Tastatur und vor mir ist das geöffnete Dokument und eigentlich wie ich anfange, vielleicht habe ich einen Anfangssatz oder sowas, aber meistens, ich glaube, es ist ja auch Flusser gesagt, man schreibt in die Tastatur so hinein. Ja. Ne? Also man fühlt, er hat sich für das Medium Computer eigentlich ausgesprochen, weil er meinte, man verschmilzt so mit dem Gerät nochmal auf eine andere Weise, als wenn man jetzt irgendwie einen Stift in der Hand hat und schreibt, also die schreibt in die Tastatur quasi direkt rein und fühlt eigentlich den Text auch so ein bisschen. Was natürlich den wissenschaftlichen Selbstbild überhaupt nicht entspricht, weil da ist natürlich der Gedanke oder der Inhalt zuerst da.
Ja, und auch der, also der Prozess des Redigierens ist eigentlich einer, der dann die Reinheit des Gesagten, des zur Darstellung Gebrachten in irgendeiner Form versucht zu herauszukristallisieren, also nochmal von der Schmutzigkeit des Schreibens als Prozess, als Praxis zu befreien, die ja auch wieder ihre eigene Körperlichkeit und ihre eigene Dynamik mitentwickelt, der man misstraut, der man als Prozess, als auch Flüchtiges, als ein Kontingentes, als ein heute so, morgen ganz anders stattfinden. Einfach in seiner Beliebigkeit misstraut, die man versucht auch zu übersehen, ja, womit man natürlich sofort konfrontiert ist. Wenn man einen Text heute schreibt, schreibt man ihn anders, als man ihn morgen schreiben würde. Und auch wenn es sich um dieselben wissenschaftlichen Gegenstände handeln würde, man würde es unweigerlich anders schreiben.
Genau, und wahrscheinlich an so banalen Dingen hängen wie habe ich geschlafen, was hatte ich zum Frühstück, habe ich gerade einen unangenehmen Anruf gekriegt oder einen Also solche Sachen beeinflussen das ja auch, das fließt ja da alles mit rein.
Genau.
Also nicht nur hat sich der Gegenstand seit gestern in meiner Erkenntnis verändert, sondern ganz Triviales spielt eine ganz große Rolle.
Und das spielt eine Rolle, aber zugleich ist das der Erkenntnis und der Darstellung des argumentativen Zusammenhangs natürlich fremd und also muss auch dem argumentativen Zusammenhang fremd bleiben. Also wenn ich anfangen würde, meine wissenschaftliche Erkenntnis abhängig von meinem Frühstück zu machen beispielsweise oder immer noch wissen müsste, was diejenigen, die mir wissenschaftliche Literatur schreiben, die ich lese und deren Ideen ich verstehen möchte, was sie gegessen haben, wenn das erheblich wäre, dann wäre ich natürlich längst überfordert mit der Fülle der Details.
Also da findet eine Zensur auf jeden Fall statt. Roland Barthes nennt das die Kastration. Also für ihn ist das eine Kastration. Der Gesprochene und er unterscheidet, das finde ich ganz spannend, zwischen zwei verschiedenen Imaginären. Also dass die gesprochene Sprache findet zwischen Körpern statt und das ganze Soziale der Rede mit all den Fehlern, Stotterern, Äs und Ms, all das, was das nennt er dann die Schlacken der Sprache, die werden sozusagen bei der Niederschrift wird die gesprochene Sprache ihrer Schlacken bereinigt und wird aber nicht nur aufgeschrieben, sondern es eigentlich in ein anderes Imaginäres übertragen. Also dass die gesprochene Sprache das hat eine Logik des Körperimaginären und die geschriebene Sprache, das ist das Imaginäre des Denkens. Und er macht das ganz schön anschaulich an den an der Art und Weise, wie man ein Argument aufbauen würde. Also wir reden jetzt, ne? Ich weiß noch nicht, wie lange wir reden, und wir werden es werden sich Gedanken entwickeln und wir werden wahrscheinlich auch irgendwann zurückkommen auf Sachen, die wir vorher gesagt haben oder Sachen, die wir heute Morgen besprochen haben und so weiter. Aber wir konstruieren kein Argument auf die Weise, wie man in der geschriebenen Sprache ein Argument konstruieren würde. Und er illustriert es an der Art der Konjunktionen, dass die gesprochene Sprache eher durch nebenordnende Konjunktionen wie und additiv sich aufbaut und die geschriebene Sprache eher mit hierarchisierenden, unterordnenden Konjunktionen, also ich leite etwas her und schließe daraus etwas anderes und dass dadurch irgendwie so ein ein imaginäres des Denkens, das eigentlich ein imaginäres der Position ist, das einen ganzen taktischen Raum eröffnet, dass da sowas entsteht und sich natürlich auch versucht, unangreifbarer zu machen, weil man sich ja in der gesprochenen Sprache und in diesem Additiven auch so ein bisschen schutzlos macht. Ne? Also wir beide wissen jetzt nicht, wo wir enden werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob mir zu deinem nächsten Argument irgendwas einfallen wird. Also das ist ja alles offen. Ja. Und in der geschriebenen Sprache konstruiert man ganz anders.
Da fallen mir jetzt eine ganze Reihe von Punkten ein, die ich auch entgegen der These, dass das nicht hierarchisierend ist, einfach aufzählen könnte. Aber zugleich verfährt das Gespräch anders. Also die Struktur, es entwickelt sich anders fort. Das ist auf jeden Fall so. Zugleich, also das Erste, was mir einfiel, ist die Unterscheidung von François Jacob von der Tagwissenschaft und der Nachtwissenschaft, die ich bei Hans-Jörg Reinberger gefunden habe, der darüber oft schrieb. Die Vorstellung, dass die Wissenschaft, die immer in den Darstellungen der Produkte der Wissenschaft, in den Texten selbst, in den Aufsätzen und Büchern, den klaren, direkten, abgekürzten, finalen Weg von der Frage zur Antwort darstellt und darüber schreibt. Und darum geht es, das allein zählt zu bewahren. Und das ist die ruhmreiche Tagwissenschaft, die das Licht der Wahrheit scheinen lässt und dann den unmittelbaren Weg aufzeigt und das alleine zählt. Also man könnte, als könnte man von der Frage direkt zur Antwort fortschreiten direkt 2000 Mark einziehen. Wie ist das? Gehen Sie direkt auf los oder so?
Ach so.
Und dagegen gibt es die Nachtwissenschaft, die voller Zweifel und Stolpern und Tasten im Dunkeln und voller Angst und Unsicherheiten und Irrwegen von all dem geprägt ist und überhaupt keinen strengen Weg von einem zum anderen weiß. Und die wird verdrängt und verschwiegen und die ist das Geschäft, also die ist die Arbeit, die ist aber nicht das Ergebnis. Und dass eine solche Unterscheidung auch mit der Unterscheidung von Gespräch und Schrift oft zusammenfällt. Also Gespräche werden beispielsweise aus eben solchen Gründen nicht zitiert, weil sie meandern, weil sie andere Formen finden, weil sie sich nicht eignen, um den kürzestmöglichen Weg zur Darstellung zu bringen, weil sie eine eigene Logik folgen, eine eigene Struktur entwickeln als Texte, die eben diese Struktur auch aufgezwungen bekommen können, weil man eben nicht zum Text ist man nicht verdammt, ihn so zu schreiben, wie man ihn tippt, sondern man kann ihn korrigieren und überarbeiten. Und bis an dem.
Und trotzdem ist ja das Gespräch, wenn ich das richtig verstehe, mehr als nur sozusagen der Weg zu das Material, aus dem man dann irgendwann den Text generieren kann. Also sonst wäre das ja, könnte man das ja einfach lösen und sagen, okay, wir entwickeln Gedanken im Gespräch mit sich selbst oder mit anderen und das ist quasi unsere Materialsammlung und wenn wir genug Material gesammelt haben, destillieren wir dann eben daraus die reinen Gedanken. Dir geht es ja aber in deinem Buch eigentlich oder insgesamt, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, um mehr, also das dem Gespräch dann doch nochmal einen anderen Status zu geben, der nicht nur Materialsammlung und Gedankenentwicklung ist. Ne?
Genau. Nur um den Gedanken von Roland Barthes noch einzubringen, die Frage der Kastration finde ich an der Stelle nochmal entscheidend, weil also mit der Kastration zunächst mal ja so eine, also zunächst mal ja keine Kastration im körperlich-biologischen oder sonstigen Sinne gemeint ist, sondern sozusagen eine psychoanalytische Referenz aufgemacht ist, die aber auf ein Problem hinweist oder auf zunächst mal einen Verlust und an anderen Stellen, an Stellen, an denen er über eben auch das Sprechen schreibt, vom Gestammel und so vom Stottern spricht und eigentlich die Mängel der gesprochenen Sprache herausstreicht, bei der ich in meiner Auseinandersetzung mit Roland Barthes auch in dem Buch immer wieder eigentlich wie so darauf zurückkomme, dass ich den Eindruck habe, dass ein Schriftsteller, ein Schreibender schreibt über das Sprechen, also und das ist die Perspektive, also die Schrift ist das Maß des Gesprächs in dem Zusammenhang und deshalb ist das in der Sprache so zur Darstellung gebracht. Die Kastration dagegen weist auf etwas anderes hin, also aber wenn man von der Schlacke spricht und dem und so weiter und dann ist das Maß klar eines der Schrift oder eines der Schrift traut man in dem Zusammenhang mehr zu. Das Gespräche sind in vielerlei Hinsicht riskanter, unabwägbarer, offener, viel freier und weniger kontrollierbar. Natürlich auch kontrollierbar, anders kontrollierbar, aber es ist für das, was wissenschaftliche Diskurse angeht, unkontrollierbar. Karl-Heinz Schierle nennt das, ich glaube, es ist Karl-Heinz Schierle, nennt das das Gespräch, also, oder ich glaube, er nennt das gar nicht so, aber im Anschluss würde ich das so nennen, also wie so orthogonal zum Diskurs steht. Also es ist so eine, es bricht mit der Ebene des Diskurses und sperrt sich dagegen und steht dann quer dazu oder eben im Loot darauf oder wie auch immer. Und es hat dann, und es erzeugt, es suspendiert sozusagen die Regeln, die Struktur, die Ordnung der Diskurse. Das Gespräch suspendiert den Diskurs in seinem Machtgefüge und sprengt etwas auf, was, was in der Freiheit der freien Fortführung, wie er das nennt, in der freien Fortführung uneinfangbar, unkontrollierbar offen bleibt. Also wenn es ein echtes Gespräch ist, eines, das nicht geskriptet ist, das nicht also vorher Text war.
Ja, Roland Barth nennt das Gespräch hysterisch und den Text paranoid. Und das mit dem, das Paranoide finde ich daran aber ganz wichtig, dass er herausstellt, dass dieses, wenn er sagt, der Text oder das Geschriebene handelt eigentlich von Positionen und eröffnet einen taktischen Raum. Das kann man ja so in der Wissenschaft oder in wissenschaftlichen Texten ganz stark beobachten, dieses Absichern nach allen Seiten. Ne? Mhm. Also ein Argument, das aber auch wirklich wasserdicht sein muss nach allen Seiten. Man darf sich auf gar keinen Fall keine Flanke zeigen. Und das hat natürlich was Paranoides. Ja. Und jetzt gibt es aber ja so das Format Gespräch, gibt es natürlich ja auch in der Kultur, im Fernsehen, das literarische Quartett, keine Ahnung, irgendwelche Streitgespräche auf der Bühne. Und ich glaube aber, dass Barth sagen würde, das sind eigentlich gar keine richtigen Gespräche. Mhm. Das nennt er dann Kommunikation zweiter Ordnung, weil die zwar sprechen, aber eigentlich diesen taktischen Raum, also eigentlich ihre Theorie schon haben und versuchen, diesen taktischen Raum, den sie im Text entwickelt haben, auf der Bühne weiter zu verteidigen und eigentlich gar nicht genau eingehen auf das, was, was ihnen entgegengebracht wird, sondern es bleibt paranoid. Ja. Es ist also kein richtiges Gespräch in, oder es, sagen wir so, richtig würde er wahrscheinlich nicht sagen, es ist kein hysterisches Gespräch, es bleibt ein es ist ein paranoides Gespräch.
Genau. Das, wenn man das mit so soziologisch, wissenssoziologischen Begriffen fasst, dann kann man auch in eben solchen mündlichen Kommunikationsformen sogenannte kommunikative Gattungen unterscheiden, die eigene Strukturen aufweisen. Und da ist dieses Gespräch, etwa dieses fast schon geskriptete oder zumindest moderierte Gespräch im Fernsehen oder auf Bühnen, beispielsweise Podiumsdiskussionen, sehr stark, noch dazu disziplinär oder institutionell geprägte, vorgeformte Formate des Sprechens oder des Gesprächs, nochmal so ganz eigenen Strukturen unterworfen. Wer spricht wann, wie organisiert sich das Turn-Taking, wann wechseln welche Sprecherinnen und Sprecher, wie werden Themen verhandelt, wer kann eins einbringen, wer kann eins abweisen und so weiter. Also solche Fragen sind dann ganz anders strukturiert, je nach Gesprächssituation. Man denkt, also mündliche Kommunikation tritt ja überall auf, sei es jetzt, weiß ich nicht, in extrem institutionalisierten Kontexten, im Parlament, in Gerichtsverhandlungen, eben im Fernsehen, in Vorlesungen an Universitäten, in Ateliers und in anderen Kontexten. Und dann gibt es natürlich noch die Gespräche des Alltags, alltägliche Formate, die nicht weniger stark strukturiert sein können. Also wir hatten schon über Tischgespräche nachgedacht. Tischgespräche, so ein Format von strukturierten kommunikativen Gattungen. Aber Klatsch wäre eine andere kommunikative Gattung. Also es gibt so eine ganze Reihe von Predigten, Gebeten und so weiter. Mehr oder weniger institutionell, manchmal gar nicht institutionell oder insofern, als man Familie auch Institutionen nennen muss, natürlich auch institutionell geprägt. Aber es gibt also da so eine ganze Reihe von Struktur. Und dann gibt es aber, und das interessiert mich ja dabei besonders, Gespräche, denen mehr Verantwortung gegeben wird. Also in deren Durchführung, deren Praxis einen zunächst mal in die Pflicht nimmt, anders als dass man sie selbst in die Pflicht nehmen würde. Also man lässt sich auf ein Gespräch ein und man weiß nicht, wohin das führt. Und diese freie Fortführung ist gepflegt. Also die ist provoziert. Und das sind meines Erachtens ganz bestimmte Gesprächssituationen, die man in unterschiedlichen Zugriffen beschreiben könnte. Man kann das einmal eben als am Gegenstand, also an einem Interesse gebunden vielleicht beschreiben. Also Gespräche, die zu einer Erkenntnis, bei denen es um Erkenntnis geht, ja, die also einen solchen offenen Zugang brauchen, um überhaupt zu etwas zu kommen, wie eine Erkenntnis oder eine Erkenntnis hervorbringen, benötigt diese Offenheit der Struktur.
Ich würde sagen, noch mehr als Erkenntnis. Ich glaube, Erkenntnis und Erfahrung. Und das muss irgendwie zusammengehen. Mhm. Also die Erfahrung der Erkenntnis und die Erkenntnis aus der Erfahrung.
Ja.
Weil es nicht nur ist, also das ist, ich würde denken, dass Gespräche nicht nur dem reinen Erkenntnisgewinn dienen und deswegen das bessere Format sind, sondern man will irgendwie noch mehr.
Ja, ja. Genau. Da kann ich ganz zustimmen. Also es geht nicht nur um Erkenntnis, sondern auch um Erfahrung. Und das macht zugleich das Experimentelle eines solchen Zugangs aus. Also in der Arbeit, in meiner Dissertation, in diesem Gespräch, Selbstgespräche, Podcast, aber auch in dem Buch war mir ja dann vor allem wichtig, das als Experimentalsystem zu begreifen, also mit Hans-Jörg Reinberger als einen solchen Kontextzusammenhang des experimentellen Arbeitens und Nachdenkens zu begreifen, das natürlich wiederum auch eine eigene Struktur hat, um sie so beschreiben zu können als Experimentalsystem. Aber dieses Format des Offenen ist kombiniert oder ist überhaupt erst ermöglicht insofern, als dass es um eine Erfahrung geht und eine Erfahrung eben in diesem Experimentellen nicht von der Erkenntnis getrennt werden kann. Das eben macht auch den Zusammenhang von Darstellung und Durchführung aus. Denn die Darstellung wäre eher so auf der Seite der Erkenntnis, die Darstellung als die Dimension dessen, was erkannt als Erkenntnis zählt. Das wird zur Darstellung gebracht, wenn man die Darstellung nicht selbst wieder als Praxis begreift. Und die Durchführung ist eben der Weg, das Schmutzige, worum es geht, wenn man es erringen will oder wenn man, genau, und das ist die Erfahrungsseite, die betroffen ist davon.
Ja. Ja. Und mit Reinberger ist ja dann auch wichtig, dass man gar nicht, dass man teilweise auch nicht mal in ein Gespräch geht mit einer wirklichen Frage. Also wir gehen jetzt auch in dieses Gespräch, wir haben irgendwie gesagt, wir grob uns darauf geeinigt, worüber wir sprechen werden, aber wir haben jetzt keine Frage, die wir beantworten wollen, sondern die Fragen entwickeln sich ja auch erst im Gespräch, also nicht nur, und das hast du mit Reinberger ja auch in deinem Buch dargestellt, dass es dass nicht nur die Antworten sich im Gespräch entwickeln und offen sind, sondern auch die Fragen erst im Gespräch aufkommen. Ja. Und bei Reinberger ist es das kreist eigentlich alles um dieses epistemische Objekt, also das Objekt, von dem man noch gar nicht weiß, was es ist, aber auch noch gar nicht weiß, wie man danach fragen soll. Ja. Also eigentlich ist alles noch offen und es ist ein Objekt, das quasi abwesend ist, aber in seiner Abwesenheit anwesend ist. Ich muss dann natürlich sofort an die Psychoanalyse denken und an die psychoanalytische Sitzung, wo das ja auch so ist, dass man ein Gespräch führt, obwohl das natürlich ein einseitiges Sprechen ist und trotzdem braucht die psychoanalytische Sitzung immer den anderen als Gesprächspartner. Es geht nicht alleine. Man könnte ja sagen, wenn der ja eh nichts sagt, der Analytiker, und ich liege hier auf der Couch, dann könnte ich ja eigentlich auch alleine assoziieren. Das ist ja aber nicht so. Man braucht den anderen. Ja. Und der Gegenstand der Psychoanalyse, das Verdrängte, ist ja per Definition auch, oder das Unbewusste ist ja auch abwesend. Und trotzdem versucht man einen Moment der Annäherung, wissend, dass man es eigentlich, dass man dort nicht ankommen kann. Und es ist also auf eine ähnliche Weise als Abwesendes anwesend. Also ich finde, für mich macht es Sinn, Reinbergers epistemisches Objekt mit dem Verdrängten oder Unbewussten in der Psychoanalyse zu denken.
Ja, soweit ich das verstehe oder Reinberger auch gelesen habe, ist die Verbindung vermutlich bei Derrida zu suchen. Auch da in dieser Leerstelle, in dem leeren Signifikanten und dem Abwesenden, das immer Abwesenden der konstanten Verschiebung eigentlich. Für die Frage der Erkenntnis nochmal leitend auch für unser Gespräch, auch wenn wir uns zunächst mal ja ein Thema gesetzt haben oder ein vermeintliches Thema, so vermeintlich genau oder so gefasst haben. Also schon der Verlauf jetzt ist, weißt du, also das hätte man nicht planen können, also oder ich wüsste nicht wie, man hätte möglicherweise so kleine Fixpunkte sich notieren können und dann sich daran entlanghangeln, aber für die freie Fortführung des Gesprächs, für dieses Experimentelle, dieses Ergebnisoffene, von dem man nicht weiß, welche Fragen auftauchen und wieso die eigentlich in welchem Kontext auftauchen können, ist das eben von entscheidender Bedeutung.
Was so eine Art Gespräch auch von einem Interview unterscheidet, ne? Also das ist mir immer ganz wichtig, dass wenn ich auch Gäste einlade, auf jeden Fall uns zu unterstreichen, dass es kein Interviewformat ist. Selbst wenn ich jetzt mit dir natürlich dir Fragen zu deinem Buch stelle oder ich habe dein Buch gelesen, jetzt könnte man denken, ist das jetzt ein klassisches Interview und du kriegst jetzt hier die Gelegenheit, über dein Buch zu sprechen oder so. Aber so ist es natürlich nicht gedacht oder ich bin daran nicht so interessiert, weil das Interview vielleicht noch sowas am ehesten könnte. Also es gibt irgendwie, man denkt sich vorher Fragen aus und dann weichen die Antworten natürlich ab und dann stellt man vielleicht noch mal eine Frage um. Aber das ist ja so ein Gespräch, dass man in so einer Weise skripten kann.
Ja. Ja. Ja, und nur um die um diese Irritation noch von vorhin fortzuführen, die Unterscheidung von dem hierarchisierten und dem offenen Gespräch nochmal, diese Frage nach dem Gestammel oder dem Abbrüchen und der anderen Struktur des Gesprächs wieder mit reinzubringen. Es ist auch insofern offen und unberechenbar, weil es ganz andere Formen der Rückbesinnung oder des Wiederaufgreifens oder so erfordert als ein geschriebener Text, bei dem man sich darauf verlassen kann, dass was geschrieben wurde, eben geschrieben steht. Man kann dann nachlesen gehen. Ja? Also man kann mit den Augen die Seite nach oben wandern oder zwei, drei Blätter zurückschlagen und dann sieht man, was dort geschrieben stand, wenn man es dann vergessen hätte. Ja. Für das Gesprochene gilt das nicht, sondern man muss es wieder sprechen. Also man muss es wiederholen. Man ist gezwungen, das wieder einzubringen. Und als das allein schon ist man wie so zu einem Gestammel verpflichtet oder genötigt oder aber auch das ermöglicht. Man kann das ja auch als Refrain oder als Rhythmus oder und so weiter fassen. Also man kann das ja auch positiv.
Ja, ich stimme dir ja zu, dass mit in dieser diese Stelle bei Roland Barthes, das ist, glaube ich, in das Rauschen der Sprache, wo er über das Gestammel spricht. Mhm. Und eigentlich das so beschreibt, als wäre das eine gut geölte Maschine, die ins Stocken gerät. Ja. Also der sprechende Körper ist eigentlich so, hat sowas Maschinelles und beim Gestammel oder beim Stottern gerät der ins Stocken und dann kommen halt diese Laute raus. Und dem würde ich auch nicht zustimmen, weil ich glaube, dass das Stammeln nochmal eine andere Funktion hat. Für mich ist das eher wie so ein Rumtasten mit Lauten und ein Fühlen. Es ist nicht nur eine Unterbrechung und irgendwas funktioniert nicht und könnte besser funktionieren, sondern es hat sozusagen einen Erkenntniswert in dem Sinne, dass man anfängt zu tasten. Und ich finde aber, dass, also es gibt zum Beispiel, Heidegger hat darüber gesprochen, wann man eigentlich das Wesen der Sprache, es gibt so eine Stelle, da sagt er, wenn einem ein Wort nicht einfällt und man sozusagen diese Irritation, dann würde ein, und man sucht, bis man es hat, da würde ein das Wesen, also es ist typisch heideggerianisch, so ein bisschen aufgeladen, da streift ein das Wesen der Sprache. Und ich denke, daran ist irgendwas falsch, weil er irgendwie davon ausgeht, dass man, es fällt einem Wort nicht ein und man pausiert, bis man es hat. Und in dieser Stille kann einen sozusagen das Wesen der Sprache streifen. Und so ist es ja aber nicht. Wenn mir ein Wort nicht einfällt, dann fange ich an zu stammeln. Mhm. Und stammeln würde jetzt sozusagen bei Heidegger überhaupt nicht reinpassen. Und auch bei Roland Barthes kommt es ja irgendwie nicht so gut weg oder ist nur ein Störgeräusch. Und ich würde mich aber heftigst für das Gestammel aussprechen, weil ich glaube, dass diese angefangenen Worte, abgebrochenen Worte, es geht mal in die Richtung, man tastet in die andere Richtung, dass die einen, ja, quasi epistemischen Wert haben oder auf dem Weg zu dem entstehenden Gedanken eine Funktion haben, nicht nur Störgeräusche sind.
Ja. Ja, in ganz unterschiedlicher Hinsicht lässt sich anschließen. Also ich denke zum Beispiel an die Frage nach der also das Stammeln sozusagen als eine Form, wenn du nennst es Tasten, als ein Tasten nach dem Ringen, das Ringen nach Worten, kein Unterschied, also unterschiedlich gedacht, entweder möglicherweise als ein Echolot, ja, ja, vielleicht doch mit so einer Echoortung vergleichbar. Man tastet also mit dem Laut nach dem Ding, bis so Resonanzen auftreten, bis man das hört. Oder man sucht mit dem Stammeln das Wort im eigenen Mund.
Ja, es ist weder drin noch draußen. Ne? Das Gestammel ist irgendwie so ein Wort, das halb drin hängt und halb draußen ist.
Genau, aber die Frage ist dann für mich, also weil ich das ja sagen ausgiebig praktiziert habe mit diesem täglichen Sprechen und oft ins Stammeln, Stocken, Stolpern geraten bin. Woran das liegt? Also bei Bernhard Waltenfels heißt das, ist das das Fremdwerden der eigenen Stimme, die Fremdheit der Stimme selbst, die als Stimme immer schon mir fremd ist, weil sie eigentlich auch im anderen, vom anderen gehört, als vom anderen gehört, abgesichert, eigentlich mir als Stimme überhaupt nur begegnet, in den technischen Vermittlungszusammenhängen, in denen wir jetzt auch aufnehmen oder in denen ich die Selbstgespräche geführt habe, ist das ja nochmal verstärkt. Also wir hören uns selbst über Kopfhörer. Wir hören also unsere eigene Stimme als eine andere, als eine fremde Stimme. Ja. In meinen Settings wäre meine eigene Stimme noch sehr viel lauter. Ich würde mich sehr viel lauter hören. Und das macht es nochmal sehr viel präsenter. Man hat dann sich so und man hört sich in einer Form zugleich sehr intim, weil man sich in seinem eigenen Kopf hört. Also man hört sich ja in Mono und nicht in Stereo. Man hört sich nicht räumlich verortet, sondern in meinem Kopf erscheint meine Stimme. In einer anderen Weise, als sie sonst erscheint. Die erscheint ja üblicherweise über meine Knochen in mein Gehör getragen. Und dann klingt meine Stimme anders. Und so klingt sie anders, wenn ich sie über Kopfhörer höre. Und dann höre ich mich in meinem Kopf in einer Art und Weise, wie ich sonst niemanden höre. Zugleich aber, wie ich andere höre. Also meine eigene Stimme mir fremd geworden und dann trotzdem mir nah. Und diese Nähe und Fremdheit in dieser Kombination ist dann das eigene, was diese Bedeutung der Stimme ausmacht, was einen dann aber immer wieder ins Stolpern und Stottern und Stammeln bringt, also dazu führt.
Ja, ich glaube, es ist aber, also Waldenfels sagt es über die Stimme, aber er sagt es ja auch über die Sprache oder über Worte im Allgemeinen. Also, dass die Worte uns ja nicht, dass sie uns ja auch immer fremd und vertraut gleichzeitig sind, weil die Sprache ist ja schon vor uns da und wir werden in die Sprache reingeboren und erlernen die Sprache der anderen und damit gehört die Sprache oder die Wörter, die wir benutzen, die Worte gehören nie ganz uns, sondern die gehören eigentlich immer zum Teil auch jemand anderen und dadurch bleiben die fremd. Also es gibt ja diese zwei Ebenen und das Gestammel, jetzt wäre die Frage, ob das auf einer dieser beiden Ebenen operiert oder nicht sogar auf beiden. Also, dass einem die eigene Stimme fremd wird und anhand dieses Stockens und Gestammels. Oder ob das nicht auf der Sinnebene auch passiert, dass man was sagen will und auf einmal bricht der Sinn ab oder ein Wort bricht in der Hälfte. Ja. Also die Ganzheit eines Wortes bricht sozusagen auf, ja, und zeigt, dass die nicht nur die Stimme einem fremd ist, sondern auch die Worte einem eigentlich, ja, fremd sind, teils fremd sind, fremd und nah zugleich.
Genau, also unbedingt, ich würde vielleicht sogar nicht diese zwei Ebenen unterscheiden wollen, zumindest nicht als Ebenen, sondern vielleicht als zwei Aspekte oder zwei Seiten desselben Dings, die auch das nur alles ganz ganz Bedarfsmetaphorik. Aber wenn man jetzt zunächst mal so drüber nachdenkt, ob im Sprechenden, in der Stimme, die Unterscheidung zwischen dem Klang der Sprache und dem Sinn der Bedeutung, dem Inhalt, so unterschieden werden kann und ob das auf unterschiedlichen Ebenen sozusagen anfängt zu stammeln, ist die Frage, in der Erfahrung, in der Praxis, ging es genau um diese Fragen. Also es ging um diese Möglichkeit, damit zu arbeiten, mit dem Klang. Deswegen sagte ich auch, wo sucht man die Worte? Was sucht man da eigentlich? Also man kann sie beispielsweise im eigenen Mund suchen. Ja, also man hört das nur, die Stimme ist einem fremd und sie hat diese Irritation des Fremden und das kann einen ins Stolpern bringen, weil man eigentlich mit der Fremdheit der Worte, wenn man sie hört, haben sie einen anderen Aufforderungscharakter, sie zu glauben, sie zu verstehen, sie zu deuten, ihren Sinn zu entziffern in dieser wechselseitigen Vermittlung von Klang und Bedeutung. Das mag das eine sein. Das andere ist, ich spreche sie aus und in dem Moment formen meine Zunge, meine Zähne, meine Lippen formen das Wort. Und ich merke, ich spüre, dass ich dass mir das Wort fehlt oder fremd ist, ich es noch nie ausgesprochen habe. Oder ich merke das Gegenteil. Ich spüre, ich habe es ausgesprochen. Es war aber in anderen Kontexten. Mein Mund erinnert sich, meine Zähne erinnern sich, meine Zähne klappern, mein Mund reagiert empfindlich darauf und so weiter. All das ist möglich denkbar. Und irritiert bedeutet plötzlich, also hat eine, ist quasi die leibkörperliche Dimension dieses Denkens, die von dem Denken selbst als Praxis, nicht bloß als Praxis oder als eine Ebene unterschieden ist oder unterschieden werden kann, sondern die konstitutiv ist, die konstitutiv ist für diese Form des Denkens, also die eben in der wechselseitigen Vermittlung von Durchführung und Darstellung nicht trivial ist, die ist nicht beliebig, die ist möglicherweise kontingent, aber die auf die lässt sich nicht verzichten. Ja.
Ja. Aber wir sind ja gewohnt, es begrifflich zu trennen. Ne? Mhm. Also eigentlich versuchen wir, was zu fassen, was sich ähnlich wie Durchführung als Darstellung und so weiter, da geht was zusammen, was man aber begrifflich gerne trennen will, weil es in verschiedenen Diskursen behandelt wird. Ne? Die Leute, die Wissenschaftler, die sich mit Stimme und Klang und damit Timbre und sowas auseinandersetzen, das sind dann wahrscheinlich die Musikwissenschaftler auf der einen Seite und die Sprachwissenschaftler auf der anderen. Und dann wird die Bedeutung natürlich in ganz anderen Kontexten behandelt. Also sind wir irgendwie gewohnt, etwas begrifflich zu teilen, was wahrscheinlich zusammengehört. Und ich glaube, dass das Gestammel, aber auch das Gestotter da nämlich aufschlussreich ist, weil es was zeigt, weil es was offenbart, was wir normalerweise in den Hintergrund drängen. Also bei Lacan ist es so, dass er sagt, also es gibt ja immer die Frage, die, glaube ich, Plessner aufwirft, ne? Habe ich einen Körper oder bin ich ein Körper? Das hat vor ihm haben das natürlich auch schon andere gesagt, aber immer die Frage, sind Geist und Körper eigentlich getrennt oder ist es das Gleiche? Müsste ich nicht eigentlich sagen, ich bin Körper, aber wir sind gewohnt, vor allem in der westlichen Tradition seit Descartes zu sagen, ich habe einen Körper. Und für Lacan ist das ganz klar, der sagt, ich habe einen Körper, also wir haben Körper, womit er die biologische Dimension nicht ausklammern will. Aber sagen, wir sind, wenn wir die Sprache erlernen, sind wir einfach im Symbolischen so verankert, dass das Körpersein uns einfach nicht mehr zugänglich ist. Das ist dann in dem Bereich des Realen, was für ihn der Bereich des nicht Zugänglichen ist. Das, was wir eigentlich gar nicht in Sprache fassen können. Und insofern müssen wir eigentlich sagen, ich habe einen Körper. Und der Körper ist der biologische Körper wird sozusagen in Signifikanten umgeschrieben. Mhm. Und beim Stottern würde ich jetzt behaupten, oder habe ich mich gefragt, ob da nicht sich ganz kurz für den Moment, und zwar durch diese Irritation, ob da nicht kurz aufblitzt, dass man nämlich eigentlich auch ein Körper ist. Weißt du? Also du hast darüber gesprochen, dass man ein Wort sucht und so, das ist ja noch sehr auf der Sinnebene oder auf der produktiven Ebene gedacht, aber alleine schon auf dem Moment der Irritation, und da ist das Stottern wahrscheinlich signifikanter als das Gestammel, verselbstständigt sich der Körper auf so eine Weise, die einem vor Augen führt oder erahnen lässt, da gibt's ja noch den biologischen und den realen Körper. Ich bin ja eigentlich ein Körper. Ich habe nicht nur einen Körper, über den ich verfügen kann und zwar kontrolliert und in Distanz verfügen kann. Mhm. Und ich hatte mal so eine ganz eindrückliche Stottererfahrung, nicht ich selber, aber eine Begegnung mit einem Stotterer, die ich hier kurz erzählen muss. Mhm. Und zwar war das, als ich noch studiert habe an der Kunsthochschule in Weißensee. Und ich war Studentin und es gab aber diese Aufnahmegespräche mit Bewerbern und da sitzen immer zwei Studenten dabei. Ja. Und ich war eben eine dieser Studentinnen. Ja. Und es kam ein Bewerber rein, der hat seine Mappe vorgelegt und hat angefangen zu sprechen. Und hat dann angefangen, also hat aufs Heftigste gestottert. Und zwar so, dass sich sein Gesicht spasmisch quasi verdreht hat und er kaum die Worte rausgekriegt hat. Und alle waren eigentlich ganz geduldig und haben natürlich versucht, gut mit der Situation umzugehen. Und ich war wirklich entsetzt, was mit mir passiert ist, weil alles in mir, nicht ich, aber mein Körper wollte spasmisch lachen. Und ich habe eigentlich nicht, ich habe nichts aus diesem Gespräch mitgekriegt, weil ich eigentlich so damit mit all meiner Willenskraft daran beschäftigt war, meinen Körper davon abzuhalten, hysterisch loszulachen. Ja. Ja. Und Und ich habe mich dafür natürlich total geschämt, ja. Also in dem Moment, und wollte auf gar keinen Fall, dass sich das zeigt. Und auch im Nachhinein habe ich mich gefragt, was da eigentlich los war, weil ich fand es nicht lustig.
Ja.
Und aber dieses Spasmische,
ja.
Dachte ich danach, dieses Lachen ist ja dem Stottern eigentlich total ähnlich.
Ja.
Es war fast so, als wollte mein Körper diesen Körper imitieren oder auf den Körper antworten, auf ja. so einer Ich-bin-ein-Körper-Ebene, als würde da so eine andere Kommunikationsform, eine andere Kommunikation stattfinden, ja. die nicht auf der signifikant-sprachlichen Ebene passiert. Als wollte ich mit ihm darauf antworten. Das hat mich irgendwie schwer erschüttert, muss ich sagen.
Also ohne, dass ich alle Theorien zu Witz und Lachen und so weiter jetzt parat hätte. Aber was mich dabei immer beeindruckt hat, ist so eine Idee bei Jean Paul, der über den Witz schreibt, dass es vergleichbar ist mit was nimmt er als Figur? Ich glaube, er nimmt als Figur Sancho Panza vielleicht, der so an einen Fluss kommt und wenn ich das richtig erinnere, ich weiß es nicht mehr genau, müsste man nachlesen. Und er kommt an einen Fluss des Nachts, glaube ich. Es ist dunkel, er erkennt nicht, wie. Also es ist ein Abgrund tut sich vor ihm auf. Er sieht nicht genau, aber er weiß, es ist ein Fluss und aus irgendeiner Situation heraus geschieht es, dass er da so über diesem Fluss hängt und hängen bleibt. Und er hängt da die ganze Nacht verzweifelt in Angst, also in Todesangst abzustürzen in diesen Abgrund. Und aus irgendeinem Grund hält er sich da über diesem Abgrund. Das ist zumindest meine Erinnerung. Vielleicht hat das überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun. Es ist dann auch egal. Die Geschichte funktioniert, glaube ich, auch in der Form. Und am nächsten Morgen, es wird hell, wird ihm klar, es ist ein ganz seichtes Flussbett. Ihm wäre überhaupt nichts passiert. Er wäre gar nicht abgestürzt, aber das hat er nicht gesehen. Dem Leser, der Leserin war das aber klar, in dem Moment, also man wusste, dass da kein Abgrund sich auftat und dass das nur in seiner Sicht der Dinge so sich verhielt und er also eine ganz unbegründete Sorge hatte. Und man bei Jean Paul heißt es dann, der Einsicht, die man der Situation leiht, heraus entsteht ein Widerspruch in der Situation, den man gar nicht anders kann, zu überwinden versuchen kann, als zu lachen. Das Lachen ist quasi diese Reparatur des nicht reparierbaren Widerspruchs, der sich in dieser Situation durch die geliehene Einsicht in die Situation selbst, man leiht seine eigene Einsicht in diese Situation und daraus entsteht dann diese Notwendigkeit zu lachen. Und ähnlich ist es möglicherweise auch in einer solchen Situation, wenn Körper reagieren auf eine solche Widersprüchlichkeit, die zwischen dem abwesenden Sinn, dem verunmöglichten oder dem zerstückelten oder dem und so weiter kaputten Sinn und dem beschädigten Sprechen selbst auftritt. Und dann.
Ich glaube, es ist was anderes, ehrlich gesagt, weil Witz hat, glaube ich, es ist irgendwie auf der Sinnebene hat da gar nichts stattgefunden, weil ich auch gar nicht hinhören konnte. Also ich habe jetzt nicht den Sinn vermisst oder gedacht, hier gibt's eine Bedeutung, die nicht ausgedrückt werden kann und der Körper ist im Weg. Es war ein Lachen ohne, und ich glaube, der Witz war aber eigentlich vollkommen abwesend. Nichts an dieser Situation war witzig. Das war eine rein körperliche Reaktion, die irgendwie Lachen ähnelt, aber vielleicht dann doch eher Stottern ähnelt.
Ja.
Also es war eine rein körperliche Antwort.
Aber das meine ich, oder dann habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt, das war eigentlich so die Idee, dass also auch das Stottern so eine Art von körperliche Reaktion auf einen unüberbrückbaren Abgrund ist und insofern dem Lachen in der Form verwandt.
Ach so, das ist Stottern, okay, jetzt
verstehe ich, also dass beides quasi eine solche Reaktion auf einen solchen, das eine ist quasi vor dem Abgrund, die Furcht vor dem Abgrund und man kommt nicht darüber weg man gerät sozusagen dann ins Stottern und kommt aus dem auch nicht mehr raus. Man hält sich also in der Schwebe die ganze Nacht und das Lachen überspringt den Abgrund einfach, indem es die Einsicht leiht und der Situation leiht und sich nicht anders befreien kann, als über diese Situation zu lachen, also auch so eine körperliche Reaktion hervorbringt. Ob das genauso gut funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass an dieser leibkörperlichen Dimension nochmal viel klar wird, was auch über das Gespräch oder die Gesprächs das Denken im Gespräch noch dafür noch von Bedeutung ist. Also von Bedeutung auch deshalb, denn es lässt sich ja vielleicht die nachgeholte Eingangsfrage noch die Frage stellen, warum sind wir heute hier? Ja, also wir wollten ja schon sehr lange sprechen, also schon ein halbes Jahr oder ich weiß es nicht mehr genau. Also vielleicht
länger, glaube ich schon. Ich glaube, im März haben wir es erstmal geschrieben oder
genau,
so.
Genau, ja. 2020, ja. Also es ist schon wirklich ewig her. Und dann war das immer nicht möglich aus unterschiedlichen Gründen. Aber es wäre ja natürlich längst möglich gewesen. Wir hätten einfach über das Internet vermittelt miteinander sprechen können. Sprechen kann man ja einfach so. Also heute umso leichter und jeder ist das vertraut. Zugleich aber wählen wir dieses Setting. Also, ja.
Ja, es war ursprünglich, glaube ich, so sogar mal angedacht, das auszuprobieren aus der Ferne. Und dann hat sich aber irgendwann rauskristallisiert, wenn wir sprechen, dann ich glaube, ich habe so ein bisschen darauf bestanden, ne? Dass ich gesagt habe, wenn wir sprechen, dann will ich ein Präsenzgespräch. Ich glaube, das hat natürlich mehrere Gründe. Erstens habe ich das in meinem Podcast immer so gemacht. Mhm. Also ich habe noch kein Gespräch aus der Ferne geführt. Und ich dachte aber, wenn ich es mal ausprobieren sollte, dann nicht mit diesem Gespräch. Ja. Ja. Weil du ja auch in deinem Projekt mit dem sprechenden Denken und auch in deinem Buch hast du ja sehr viel über das Sprechen als Erkenntnisform nachgedacht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass in letzter Zeit bei dir noch eine andere Dimension dazugekommen ist, und das ist eben die leibkörperliche Dimension, also dass es ja ein Körper ist, der spricht. Ja. Und dass deine Beschäftigung und in die Richtung sich weiterentwickelt. Ja. Ja. Und wie, es wäre mir geradezu absurd vorgekommen, das Gespräch aus der Ferne zu führen. Und was ja aber auch interessant ist, dass wir unsere Stimmen eigentlich ja schon gut kennen, weil du ja, ich habe von deinem Podlog und du hast auch andere Podcast-Projekte, also ich habe deine Stimme schon sehr viel gehört. Du hast meine Stimme auch gehört, obwohl ich gestern erfahren habe, dass du meine Podcasts in 1,5-facher Geschwindigkeit abspielst, wie alle Podcasts, Zeit zu sparen, was mich echt irritiert hat, weil ich dachte, das ist ja dann nicht mehr meine Stimme.
Ja. Denn das ist ja ohnehin nicht mehr deine Stimme. In dem Moment, in dem sie deinen Mund verlässt, ist das eine Stimme. Deine Stimme wird es nur in der Wiederaneignung, also wenn du sie als deine Stimme hörst. Die Fremdheit der Stimme, der eigenen Stimme, ist genauso fremd wie jede andere Stimme und der Verlust der eigenen Stimme, indem man spricht, glaube ich, gehört ganz, ganz wesentlich zum Sprechen dazu oder zu auch der Erfahrung des Sprechens, dass man praktisch aufgibt, was man ausspricht.
Genau, und das hat man natürlich im Gespräch immer, weil das Wort ja, das verlässt den Körper und auch wieder, heute ist Roland Barthes so ja der Go-To-Theoretiker, aber weil er darauf hinweist, was man gesagt hat, kann man nicht zurücknehmen. Ne? Das glaube ich, habe ich in der letzten Folge schon erwähnt. Genau. Also gesprochene Sprache ist einfach draußen. Das steigert sich so ein bisschen mit den aufgenommenen Gesprächen, die wir beide ja frei zur Verfügung stellen. Und es ist mir bewusst sozusagen, dass meine Stimme im Internet frei verfügbar ist und jeder sich das zu jeder Zeit anhören kann und ja theoretisch auch damit machen kann, was er will. Aber ich glaube, dass die Irritation, die ich hatte, als ich gehört habe, dass du Podcasts beschleunigt abspielst, vielleicht ist mir das da nochmal auf eine andere Weise klar geworden, dass das nämlich so ist, dass die Stimme, also ich erinnere mich ja an die Gespräche und deswegen erinnere ich mich an das Sprechen und daran, dass meine Stimme immer noch meine Stimme ist und wie sehr das nicht mehr meine Stimme ist und meinen Körper verlassen hat und meinen Raum verlassen hat und im Netz ist und 1,6-fach in 1,6-facher Geschwindigkeit abgespielt werden kann oder verlangsamt werden kann, das ist ja egal. Ja. Ja. Das ist mir vielleicht, ist mir dieser Loslassen-Aspekt dadurch besonders klar geworden und deswegen hat es mich wahrscheinlich auch so irritiert.
Ja. Ja. Also ich kann die Irritation verstehen, die Irritation, die man ja unweigerlich schon hat, wenn man seine Stimme hört, weil sie ohnehin so anders klingt, als man sie selbst immer vernimmt, wenn man sie über seinen eigenen Kopf und Knochen und so hört. Zugleich natürlich auch ist das eine Frage von Aneignung. Also das ist vermutlich ein ähnliches Verlusterlebnis, wie Autorinnen und Autoren erleben, wenn man merkt, was sie mit dem Text machen, den man da geschrieben hat, ja, auf den man auch keinen Anspruch hat, wie er gelesen wird. Oder ob da reingeschrieben wird oder Markierungen oder ob Seiten rausgerissen werden oder Dinge versteckt. Ja. Oder zum Beispiel, was ich immer sehr mag, am liebsten in Bibliotheksbüchern, fremder Bibliotheken, am besten öffentlicher, wenn man mit den Büchern kommuniziert oder sie zensiert oder sie an andere Stellen stellt, wenn sie ganz schreckliche Bücher sind und am besten niemand sie mehr finden sollte und so weiter. Nicht zu empfehlen, das ist natürlich Ärger, aber man kann mit solchen Texten arbeiten in der Form und die Autorinnen und Autoren können das nicht kontrollieren. Also man gibt das weg. Und in der Stimme ist das nochmal sehr viel eindrücklicher eigentlich, also erfahrbar in dem Moment schon, in dem man spricht. Und das finde ich auch so, das finde ich auch so interessant am Sprechen. Das mag ich am Sprechen so sehr, weil man spricht etwas aus und es verklingt. Und sofort hört man das nicht mehr, es ist verloren. Und wenn ich es wieder hervorholen will, was ich vorhin schon gesagt hatte, dann muss man es widersprechen. Und selbst Widerspruch, also der Einspruch, ist ein Widersprechen, also ein erneutes Aussprechen dessen, worauf man sich bezieht, um dann daraufhin zu reagieren und etwas, ein Nein zu kommunizieren, ein Nein zu äußern, was bei Schrift alles in der Form nicht notwendig ist und beim Sprechen nochmal so eine ganz eigene Verlustdimension von Stimme ausmacht oder aber auch eine Erfahrbarkeit. Also es macht ja diesen Verlust nochmal anders erfahrbar. Das ist bei der Schrift ganz vermittelt überhaupt nur möglich. Also man erfährt sie nicht den Verlust nicht am eigenen Leib. Ja, also weil das Schreiben nicht die Schrift ist. Und das Sprechen aber im Sprechen das Sprechen bleibt. Also man hört das Sprechen und es lässt sich nicht so leicht voneinander trennen. Es bleibt körperlich vermittelt. Das Band reißt sozusagen nicht automatisch ab oder so. Und die Sinne sind immer sozusagen in der Synergie oder in der Synästhesie, in diesem Zusammenspiel der Sinne überhaupt nur betroffen oder immer alle Sinne betroffen. Und umso mehr ist es natürlich auch von Bedeutung, dass wir heute in Präsenz hier im selben Raum sprechen. Das macht für unser, das kann man nicht hören. Ja, also, oder das kann man vielleicht hören, aber anders hören, also vermittelt. Man hört, was wir, weil wir anders sprechen würden, als würden wir remote sprechen oder über das Internet vermittelt sprechen, weil wir uns sehen.
Genau, und ich glaube nämlich nicht, also jetzt, ich höre ja auch sehr viele Podcasts wie du auch und nicht erst seit der Pandemie sind die natürlich oft aus der Ferne aufgenommen und oft hört man es ja am Sound, aber das meinen wir ja nicht.
Nee.
Also es ist ja nicht die Sound, also man oft hört man ja, das ist über Skype aufgenommen oder die Soundspur klingt anders als die oder so. Das geht ja darum, selbst wenn der Sound perfekt wäre, dass man es dann vielleicht trotzdem hört, dass das Gespräch anders ist, wenn die Leute nicht in einem Raum sitzen. Und da bin ich eigentlich der festen Überzeugung, obwohl mir da wahrscheinlich einige widersprechen würden, aber ich glaube, dass es gar nicht das Gleiche sein kann.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass es das Gleiche sein kann. Ich glaube, stimme ich völlig zu. Die Frage ist nur, was man hört. Also woran man das erkennt. Also zum Hören können wir auch noch einiges sagen. Aber zunächst mal vorhin eine ganz kleine Beobachtung, die ich jetzt in unserem jetzt geführten Gespräch gemacht habe. Es gab so eine lange, längere Phase, in der du etwas ausformuliert hast und ich habe geschwiegen. Ja. Und das konnte ich mir eigentlich nur erlauben, weil wir uns sehen. Also habe ich nichts gesagt. Auf der Aufnahme hört man das, hört man, dass ich nichts sage. Ja. Und normal oder sagen wir, wenn es ein reines Gesprächsformat ist oder so, erwartet man solche sogenannte Response-Marker. Ja. Mhm. Aha, okay, ja, aha, ja, ich bin noch dabei und so weiter. Also etwas, was betroffen sein könnte. Was ich sagen könnte, wenn oder müsste, wenn wir uns nicht sehen, weil ich dir auch zeigen muss, hörbar machen muss, dass ich noch da bin, dass ich dir zuhöre.
Wenn das am Telefon wäre, ja, aber wir könnten ja über jetzt Zoom aufnehmen oder so und beide haben ihr Mikro vor sich stehen und dann würden wir uns ja sehen, aber wir würden uns ja anders sehen, wir würden ein Bild voneinander sehen.
Genau.
Und jetzt sind wir ja gerade beide sozusagen körperlich im selben Raum anwesend und ich glaube, das macht auch einen Unterschied, allein wegen der ganzen Mikrogesten und ich habe auch ehrlich gesagt auch schon darüber nachgedacht, ob in diesen ganzen ich will jetzt gar kein Zoom-Gespräch anführen, weil es mittlerweile total langweilig ist, alle machen Zoom, aber trotzdem, dass es da auch eine geschlechtliche Differenz gibt, das habe ich auch aus anderen Richtungen schon gehört, dass Frauen ja oft eher so sozialisiert sind, dass sie sich nicht dazwischen drängen oder eigentlich so auf Mikrogesten und Mikromimik achten, um zu gucken, ob es gerade angemessen ist zu sprechen. Und das lässt sich natürlich auf dem Screen sehr viel weniger repräsentieren. Und dass Frauen sozusagen noch weniger Redezeit bekommen in Meetings, weil sie die von der Kommunikation auf eine Weise ausgeschlossen sind, weil sie nicht mehr am Körperlichen ablesen können, was jetzt. Also das Körperliche ist so wichtig, dass sie nicht mehr ablesen können, wann, wo kann ich mich hier einbringen oder so. Und müssen sich eigentlich viel mehr durchsetzen oder viel mehr Redezeit einfordern wirklich. Mhm. Und da tendiert aufgrund tradierter Geschlechterrollen tendieren Frauen, sich da eher zurückzunehmen und die kriegen dann weniger Redezeit in Zoom-Meetings oder so. Ja. Sowas spielt zum Beispiel eine Rolle, glaube ich.
Ja, also kann ich mir sehr gut vorstellen, ohne dass ich das jetzt mit eigenen Untersuchungen oder Fragen zu dem Thema verstehen könnte, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich habe aus ähnlichen und anderen Gründen, wenn es um Podcast geht, immer Aversionen gegenüber dem Bild. Also ich möchte nicht die andere Person sehen, wenn das über das Internet vermittelt ist, möchte ich kein Bild sehen, möchte ich nur hören, weil ich dann weiß, was in dem Gespräch ist und was nicht. Und ich höre die Stimme und ich höre sie ja wieder so vermittelt über meine Kopfhörer in meinem Kopf. Die andere Stimme, die eigene Stimme, je nach Setting. Das machen ja dann auch nicht alle. Manche haben ja nur einen Laptop oder so vor sich stehen und sprechen in das Mikrofon rein und hören das über die Lautsprecher des Laptops oder so, und haben keine Kopfhörer. Was es dann nochmal schwierig macht, weil man sich nicht unterbrechen kann, und das hat andere Folgen. Aber davon abgesehen wäre mir das Bild in der Hinsicht eigentlich, wäre das Störung.
Bei der Aufnahme.
Genau, beim Gespräch.
Ja.
Weil es dann ja so tut, als wäre es eine Anwesenheit oder eine Face-to-Face-Situation. Und von dem Gespräch, also das Gespräch wird nochmal ein anders möglich, wenn es von dem Bild eigentlich befreit wird. Und auch, ich glaube, solche Mikrodynamiken und Beobachtungen, die notwendig sind, sind oft zum Beispiel auch umgekehrt darauf angewiesen, dass sie beobachtet werden. Also männliche Sprecherrollen beispielsweise sind oft darauf angewiesen, dass sie gesehen werden, wie sie lang und ausschweifend sprechen. Ja, und ich kenne das ohne Namen zu nennen, aus sehr vielen Gesprächen mit Lehrenden an Universitäten, die alle aufgeschrien haben am Anfang, als sie jetzt über Zoom vermittelt Lehre, das sei alles unmöglich, das wäre alles nicht mehr so schön und so weiter. Und letztlich reden die aber über Vorlesungen. Also Formate, bei denen sie einen stundenlangen Monolog halten oder einen Vortrag vorne und eine Masse sitzt zu. Und alles, was ihnen jetzt fehlt, ist das Publikum. Und sie beschweren sich, dass sie alle ihre Kameras ausmachen. Mhm. Ja. Und was fehlt ihnen? Es fehlt ihnen nur der Blick. Es fehlt ihnen, angesehen zu werden. Und da geht es dann gar nicht, also dann von der anderen Perspektive aus. Man würde nicht mehr weitersprechen, wenn einem der Blick fehlt von denjenigen, die einen möglicherweise bewundernd oder für das eigene Wissen dann auch Aufmerksamkeit schenken und dieses Aufmerksamkeit schenken auch mit dem Blick zeigen
können. Genau, und der Zoom kann den Blick nicht repräsentieren. Also es sieht aus, als wäre es der Blick, aber was man sieht, ist eigentlich kein Blick, sondern man sieht die Augen.
Ja.
Und da würde ich stark unterscheiden, nicht eher auf die Lacan unterscheidet davon auch, das auch voneinander, aber ich meine das gar nicht lacanianisch, sondern ganz simpel. Ich denke, das ist natürlich so justiert, dass es so aussieht, als würde die Person mich angucken, aber eigentlich sehe ich ja keinen Blick, und ich glaube, dass das dass man nicht unterschätzen kann, was das macht sozusagen, dass man kein echtes Feedback kriegt. Oder jetzt in dem Fall sprichst du ja eher davon, dass es dass man sich vielleicht auch in den Blick sonnen kann, ne? Oder die Blicke braucht, um als Bestätigung weiter zu sprechen oder gehört zu werden oder sowas. Ja. Und wenn die Studierenden ihre Kameras anhaben, dann sieht man eben nur ihre Augen. Das ist was ganz anderes.
Genau, das ist nochmal was anderes. Aber auch nochmal unterschieden von dem, also ich hatte den Punkt nur eingebracht, weil ich den Eindruck habe, dass das auch der Verzicht auf das Visuelle eine Art von emanzipatorischer Bedeutung gewinnen kann, wenn nämlich den gewohnten sich in den Blicken des Publikums sonnenden männlichen Sprecherpositionen eben diese Aufmerksamkeit verwehrt wird, dieser Blick verwehrt wird. Und dann fangen die an zu stammeln und zu stottern, weil sie nicht gewohnt sind, in eine leere oder einen schwarzen Bildschirm hineinzusprechen. Und das ist dann ähnlich, wie wenn man plötzlich bei jemandem anruft. Früher war das ja so. Und dann kommt der Anrufbeantworter. Ja. Hinterlasst sie eine Nachricht nach dem Pieps und dann kommt ein Pieps und der irritiert schon, der nervt schon und dann soll man plötzlich nach so einem Pfeifton reagieren und was ist man denn, eine Maschine, und dann weiß man gar nicht, an wen man spricht oder wo spricht man hinein, und mittlerweile ist das möglicherweise einem sehr viel vertrauter, weil man Sprachnachrichten alles immer mal wieder schickt und auch bekommt, und es ist auch nicht mehr ungewöhnlich, in der Stadt rumzulaufen und in ein Gerät reinzusprechen, ohne dass jemand, ne? Aber zugleich hat das in so einer Gesprächssituation möglicherweise noch mal einen irritierenden und aus dieser Irritation heraus einen wie befreienden Aspekt. Zugleich aber ist das wie die Infragestellung dieser leibkörperlichen Dimension, vermeintlich zunächst mal, denn die leibkörperliche Dimension ist ja immer gegeben. Also auch wenn wir uns jetzt nicht gegenüber sitzen würden, nicht im selben Raum, also nicht schon jetzt länger miteinander sprechen, den ganzen Tag eigentlich schon und so weiter. Wenn wir uns also nicht schon auch als leibkörperlich kennen würden, dann würde mein Körper, mein Leib, mein sinnliches Wahrnehmen weiter funktionieren. Ich würde eben nur mich wahrnehmen, möglicherweise, oder Irritationen in meinem Raum wahrnehmen, und sie hätten immer noch eine Bedeutung. Also das ist nicht ausgeschaltet. Das verbindet sich dann eben mit dem Gespräch in anderer Form.
Ja, sogar so weit, das hatten wir auch, da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, allerdings vor der Aufnahme, dass das ja, es ist ja so, wenn ich am Telefon bin, also der andere hat ja immer Platz in meinem imaginären, das heißt, ich stelle mir den anderen ja immer als Körper vor, und das, wenn ich mit jemand am Telefon spreche, ist die Stimme ja nicht da, als wäre die körperlos. Ich denke ja nicht, ich höre eine reine Stimme, sondern ich gehe davon aus, dass hinter dieser Stimme, dass die Stimme zu einem Körper gehört. Ja. Das heißt, ich habe nicht nur mich in der Ganzheit als Körper zusammengefügt, sondern natürlich den anderen auch oder die ganze Welt. Also die Welt ist für mich, hat eine imaginäre Dimension, und die besteht aus Ganzheiten. Und das löst sich natürlich, es ist ja auch so, Videochat und sowas, das ist ja auch gar nicht neu, es ist einfach nur wichtiger geworden. Und und mit dem Telefon haben wir schon ewig zu tun. Es ist ja nicht so, dass die Körper verschwinden, auf gar keinen Fall. Ja. Beziehungsweise die Frage wäre, wenn du mir jetzt hier so als Körper gegenüber sitzt, bist du ja trotzdem, sehe ich dich als, isoliere ich dich sozusagen als Objekt in diesem Raum, als Körperobjekt in diesem Raum, weil ich dich imaginär als Körper in meiner Vorstellungskraft zusammengesetzt habe. Das ist ja, die Frage wäre jetzt, wie sehr sich das unterscheidet davon.
Ja, ja. Also das Imaginäre wäre die eine Dimension, aber die andere ist ja jetzt in unserer Kopräsenz, so in dieser Face-to-Face-Situation, was es meines Erachtens schon gar nicht hinreichend trifft. Wenn man von Face-to-Face-Situationen spricht, spricht man eigentlich von Kopräsenz oder Anwesenheitssituationen oder Kommunikation unter Anwesenden oder so, wie man das auch, mit welcher Theorie auch immer man das, da, man hört dann sofort die unterschiedlichen Theorien in diesen Formulierungen auf, durchklingen. Mit welcher Theorie auch immer man das formuliert, ist die Wahrnehmung ja nicht nur eine imaginäre. Also auch wenn ich mir etwas vorstelle, also zum Beispiel die Rückseite von Dingen, deren Vorderseite ich nur sehe, wenn man das so phänomenologisch beobachtet, dann haben die Dinge eine Rückseite und die ist mir erstmal nicht verfügbar. So wie auch von allen Menschen, mit denen ich spreche, deren Rückseiten mir nicht verfügbar sind und so. Ich immer nur einen Teil wahrnehme, aber einen Teil nehme ich wahr und der ist nicht imaginär, sondern der ist leibkörperlich mir sinnlich gegeben. Und das ist nicht nur sozusagen die Erscheinung als bloße Erscheinung im Unterschied, zumindest nicht, wenn man das phänomenologisch ernst nimmt, was ich machen würde, wollte, in dem Zusammenhang, was mir wichtig wäre oder wo mein Denken, woran ich momentan auch weiter arbeite. Es ist ja nicht nur die bloße Erscheinung des Dings oder des anderen, das Gesicht der anderen Person, sondern es ist überhaupt die Art der Gegebenheit der anderen Person als mir ein anderer Leib, als ein anderer Körper. Als eine andere mir gegenüber. Und insofern nicht nur imaginär, sondern in der Form.
Aber das ist doch das Imaginäre. Also zumindest in der psychoanalytischen Auffassung ist das Imaginäre, ist ja genau das, dass ich sozusagen nicht nur fragmenthafte Eindrücke habe, die auseinanderfallen, sondern dass ich die zu einem Ganzen zusammensetze und zu dem Ganzen gehört eben, dass das Ganze eine Rückseite hat. Ne? Also auch wenn mir das nicht in der Erscheinung gegeben, also es ist nicht mit imaginär, ist ja, glaube ich, nicht gemeint, ich sehe nur Bilder,
ja,
sondern es ist eigentlich gemeint, ich bin dazu in der Lage, meine Eindrücke, Wahrnehmungen, fragmenthaften, ja, Wahrnehmungen zu Ganzheiten zusammenzusetzen.
Ja.
Und deswegen weiß ich jetzt auch, dass du eine Rückseite hast. Übrigens, ganz muss ich einfach kurz, weil es mir einfällt, zwischenschieben. Im Mittelalter hat man Dämonen daran erkannt,
ja,
dass sie sich, die manchmal menschliche Form angenommen, mhm, haben, mhm, dass sie sich rückwärts entfernt haben. Das war ein klares Anzeichen dafür, weil Dämonen keine Rückseite haben.
Ah.
Und das heißt, es war sehr, ja, sehr suspicious sozusagen oder auffällig, ja, oder aufsehenerregend, wenn sich jemand rückwärts von dir entfernt, dann kannst du davon ausgehen, dass es ein Dämon ist.
Okay, ich drehe mich mal ganz kurz um.
Ich kann bestätigen, du hast eine Rückseite.
Ja, das können jetzt die Leute glauben oder nicht. Ja. Also was ich mit der Unterscheidung von, oder weiß gar nicht, unter Unterscheidung, aber was ich bei der phänomenologischen Perspektive nochmal mit der Rückseite oder mit dieser Unterscheidung nochmal deutlich macht, ist ja eben, dass es nicht automatisch oder nicht notwendig sich einfach zu einem Ganzen zusammensetzt und dieses Ganze als Ganzes mir nicht leibkörperlich vermittelt immer da ist. Es ist mir nicht als ein Ganzes da, sondern leibkörperlich, sinnlich wahrnehmbar, ist es mir in Abschattung oder teilweise, ja, mit Vorderseiten und mit einer mir entzogenen, unsichtbaren, unhörbaren Rückseite oder und so weiter, Teile, die ich verliere, die Dinge, die ich nicht mehr rieche oder Dinge, die ich nicht fühle, und so weiter. Und andere Dinge, die ich fühle und die ich rieche und ich schmecke, wohingegen, ja, also ob man das unterscheidet, ist dann die Frage. Im Schweizerdeutschen zum Beispiel gibt es immer wieder für mich irritierend oder mittlerweile eigentlich geläufig, aber dann immer wieder in dieser Geläufigkeit und der Nichtgeläufigkeit, also in dem Wechsel der Sprachen nochmal so bedeutsam, diese Nichtunterscheidung zwischen Riechen und Schmecken, was ist
das beides? Das ist das Gleiche im Schweizerdeutschen?
Man riechen sagt schmecken.
Ja. Statt riechen?
Es schmeckt gut und man meint damit, es riecht gut. Oder wenn man isst, dann meint man damit, es schmeckt.
Und das Wort riechen gibt es gar nicht?
Nee, also nur bei Gestank und dann heißt es stinken. Es schmeckt, es riecht und es schmeckt.
Ja, das ist interessant, weil es mischt, die Sinne mischen sich ja. Also genau. Wenn man seinen Geruchssinn verliert, kann man ja auch nicht mehr richtig schmecken. Also es ist ja irgendwie verbunden, ja, aber trotzdem würde ich natürlich auch ganz klar denken, ein Geruch ist ja was anderes als ein Geschmack.
Ja.
Obwohl es natürlich wahrscheinlich eigentlich, vielleicht ist da sogar das Schweizerdeutsche ein bisschen klüger.
Ja. Also möglicherweise genau aus solchen Zusammenhängen heraus, wie auch immer das sprachlich sich entwickelt hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber so oder so, also es gibt Abschattungen dieser sinnlichen, dieser Wahrnehmbarkeiten, dieser Abschattung die Lichtmetaphorik natürlich, also visuell gedacht, aber oder es gibt Stufen und es gibt Teile. Und die setzen sich nicht zu einem notwendigen Ganzen zusammen. Zugleich, und darauf zielt ja zum Beispiel Bernhard Weidenfels in seiner Vorlesung zum leiblichen Selbst, auch ist ja das Erstaunliche, dass es zwar, also dass man erstens das in den Sinnen gegebene, die in den Sinnen gegebene Welt, in fünf Sinnen gegebene Welt, je nach Zählung eben jetzt, die in vier oder fünf Sinnen gegebene Welt, nicht zerfällt in vier, fünf Welten, sondern eine Welt ist, also als eine Welt wahrgenommen. Also das Ding, nämlich tastend, schmeckend, riechend, sehend, hörend, als ein Ding war und nicht als fünf verschiedene. Und das, obwohl die Sinne manchmal sich wechselseitig ausschließen, nicht erreichbar sind füreinander oder in anderen Fällen dann aber eben Unterschiedliches zugleich wahrnehmen, also zusammen funktionieren. Ich rieche etwas und ich sehe etwas zugleich. Und so weiter. Und das eine führt zum anderen. Man sagt ja auch, das Auge isst mit und meint damit, dass das Sehen erheblich ist für die Art des Schmeckens. Und all solche Bereiche, in denen solche Phänomene auftreten. Also man hat ein Weltganzes sozusagen, und da kommt die Dimension des Imaginären wieder ins Spiel als ein Weltganzes. Zugleich aber ist es leibkörperlich nicht als ein Ganzes vermittelt. Es setzt sich, also es bildet sozusagen, es entsteht die eine Welt dabei. Was mich dabei besonders interessiert ist, würde ich sagen, die Dimension der leibkörperlichen Gegebenheit dieser Dinge, die nicht als ein Ganzes gegeben sind, sondern notwendig eben nicht als ein Ganzes gegeben ist.
Ja, ich verstehe die Faszination einerseits, andererseits, und das ging mir mit Phänomenologie aber schon immer so, stellt sich mir also manchmal die Frage, so what? Weißt du, was ich meine? Also weil dieser Fokus auf die, obwohl, also es ist, ich muss es ein bisschen auseinanderfächern. Ich interessiere mich sehr, sehr, sehr für den Zusammenhang. Das kam im Podcast jetzt wahrscheinlich durch die verschiedenen Folgen, die ich dazu auch publiziert habe, auch rüber zu dem Zusammenhang von Körper und Text und Körper und Sprache. Mhm. Also an diesem Körperthema bin ich irgendwie dran. Und deswegen habe ich natürlich auch in der Phänomenologie geguckt und du hattest mir auch diese Weidenfels-Vorlesung empfohlen im Voraus und ich habe auch ein Buch von ihm gelesen und so und hatte mich auch früher schon mit Phänomenologie beschäftigt. Aber irgendwie stellt sich obwohl die Phänomenologie die ganze Zeit von Körper und Leib redet und natürlich diese Körper-Leib-Unterscheidung irgendwie auch wichtig ist, bleibt die in dieser Konzentration auf die Sinneseindrücke, auf die Wahrnehmungen, bleibt der Körper für mich trotzdem auf eine ganz merkwürdige Weise abwesend. Ich finde, der Körper der Phänomenologie ist ein total substanzloser Körper. Ich kann den nicht, der hat kein Gewicht. Weißt du? Mhm. Also der hat keine Präsenz, keine Substanz, kein Gewicht, das ist ein wahrnehmender Körper. Das deckt für mich aber irgendwie nicht genug ab. Mhm. Also kannst du verstehen, was ich meine, oder würdest du mir jetzt scharf widersprechen?
Unterschiedlich, weil ich vielleicht zunächst mal die Frage, weil die Psychoanalyse im Unterschied zur Phänomenologie hat ja wirklich als Zugang und als Denkzusammenhang einen noch anderen Stellenwert. Da taucht der Körper aber überhaupt nicht auf. Also der Körper vielleicht noch, aber nur sagen unter ferner Liefen, aber der Leib auch nicht. Ja, also dieser Leibkörper, diese Unterscheidung von Leib und Körper als das Körperding, als das Räumliche mit Ausmaßen und so weiter, dieses dreidimensionale oder so, was auch immer, dieses Körperding und dann der Leib als der sinnliche Sinnenleib, der wahrnehmende Körper und der Leib eigentlich, der sich verdoppelt als Leibkörper in dieser Verdopplung eigentlich, mhm. In der Phänomenologie, zumindest im Anschluss an Weidenfels und Merleau-Ponty und so. Aber in der Psychoanalyse spielt der gar keine Rolle. Der ist gar nicht da.
Ja, er ist nicht als fleischlicher Körper da, aber in der Psychoanalyse kommt natürlich was rein, was in der Phänomenologie so immer nur so am Rande besprochen wird. Und das ist natürlich der körperliche Effekt, der sich dann im Begehren oder sowas äußert. Oder in der Jouissance, also die Jouissance, das Genießen, der Kick, die Erregung, die man bei etwas fühlt, also die Schmerzlust eigentlich, mhm. die Spannung, die sich nicht auflöst, ist eine rein körperliche Geschichte. Mhm. Also ich würde zustimmen und habe das auch schon an anderer Stelle kritisiert, dass mir da in der Psychoanalyse auch was fehlt. Und trotzdem kann diese Verkreuzung von Sinn und Sinnlichkeit, die zu so einer Erregung wie Jouissance führen kann, nämlich ich bin voller Unruhe oder ich bin voller Neugier oder ich kann meine Gedanken von diesem Buch nicht abwenden und ja. ich bin so elektrifiziert von diesen Gedanken, dass ich da eine körperliche Unruhe und Erregung spüre eigentlich. Mhm. Das sehe ich in der Psychoanalyse durch diesen Jouissance-Begriff abgedeckt und in der Phänomenologie, weil die sich natürlich immer mit Sinn und Bedeutung beschäftigt, aber nicht mit dieser Art Sinn, also mhm. nicht mit Sinn, der einen affiziert, mhm. Ist das für mich dort abwesend. Und damit wird es seltsam leer.
Also ich kann das zum Teil nachvollziehen, zum anderen verweist das ja immer nur auf ein Signifikant oder auf Sinn in der Psychoanalyse zumindest, soweit ich das verfolge und verstehe und kenne. Und in der Phänomenologie ist insofern, als dass es diese, also auch nicht in der ganzen Phänomenologie, aber zumindest in einer Leibphänomenologie ist es ja so, dass der Leib insofern ernst genommen wird, weil die Frage von der Unterscheidung von Subjekt und Objekt, von der Gegebenheit der Welt als eine dem Bewusstsein, dem Verstehen und so weiter zugängliche oder eine der dem Ganzen entzogenen, eben nicht in dieser Dichotomie, die als eine starke Dichotomie bleibt, bestehen bleibt, verhandelt wird, sondern dass die Objektivität Subjekt relativ gegeben ist und Leib körperlich vermittelt. Also sie ist Subjekt relativ leibkörperlich gegebene Objektivität, wenn man das mit der Leibphänomenologie so formulieren wollte. Und insofern ist das nicht eben nur den Objekten, den Dingen der Welt und so weiter nur noch hinzutretende der Erscheinung oder das, was man als Phänomen dann wahrnehmen kann, sondern die Dinge sind leibkörperlich wahrnehmbare Dinge. Ja. Ich höre noch eine Vorlesung zur Phänomenologie zurzeit als Podcast auch, bei der war das Beispiel ein Ton, der Ton ist nicht einfach ein Ton abstrakt, sozusagen, er schwingt mit der und der Frequenz. Wenn ich mich ihm zuwende, dann wird er lauter und so. Aber eigentlich ist der Ton ein Konstanter. Sondern der Ton ist als Ton, ist ja einer, der leiser wird und lauter wird, je nachdem, ob ich mich davon entferne oder nicht, also und so weiter. Wenn man es also in dieser Form ernst nimmt, dann ist die Beziehung des Leibs oder der körperlichen, der Wahrnehmung der Dinge nochmal anders entscheidend für die Gegebenheit der Welt überhaupt. Ja. Wohingegen, wenn ich den Leib wie quasi nur ein Ausdruck, ein Zeichen, ein Symptom und so fort behandle, dann führe ich ihn zurück auf. Dann vollziehe ich so eine Reduktion auf das Symbolische, das allein mich interessiert. Das ist eine Perspektive, die ja nicht den Körper unbedingt verneint oder das Körperliche in der Psychoanalyse verneint. Es interessiert einfach nur nicht so sehr. Also das ist einfach nicht die Frage.
Und dann gibt es aber natürlich noch das Phantasma in der Psychoanalyse, wo eigentlich als Puffer zwischen dem oder auch als nochmal ein anderer Raum, der sich aufspannt, wo sowas Narratives reinkommt und natürlich irgendwie das auch eine imaginäre und eine symbolische Dimension hat, aber eigentlich Raum macht für Sinn oder Bedeutung jenseits von der unmittelbaren Hier-Jetzt-Wahrnehmung. Weil so ein Ton, wie du darüber sprichst, das ist natürlich alles... richtig, aber vorhin hatten wir es ja auch schon von dem Stottern von dem Gestammel und betrachtet man das jetzt und da hast du dich gegen gewehrt, das in zwei Ebenen zu unterscheiden. Ist das jetzt die Stimmebene oder ist das die Bedeutungsebene? Und natürlich geht das eigentlich irgendwie zusammen. Und der Ton, und vielleicht ist das mein Vorwurf dann an die Phänomenologie, dass sie den Ton als Ton behandelt. Aber der Ton sagt mir ja was. Also der Ton, natürlich kann ich jetzt einen reinen Ton abspielen, aber normalerweise kommen mir Töne oder Laute in Form von Worten. Es gibt ja noch einen, die transportieren ja was. Und ich würde nicht sagen, dass ich das, was sie transportieren, nur auf der intellektuellen Ebene erfasse und das andere auf der körperlichen, sondern dass das eben, wie du vorhin ja auch gesagt hast, eigentlich das Gleiche ist und deswegen bei mir Effekte hervorrufen kann, die nicht in körperlich und intellektuell zu trennen sind. Und da bin ich dann so ganz nah bei den Mystikerinnen, die, also Simone Weil, von der ist dann bekannt, dass sie alleine von der Ästhetik von Worten sozusagen so angetan war, dass sie ihr irgendwas gesagt haben. Und das ist natürlich jetzt ein Bild, da kann man sagen, das ist ein mystischer Verzückungszustand, das er hat psychotische Züge und trotzdem ist da was drin, was ich glaube, was eigentlich die ganze Zeit passiert, was aber verloren geht, wenn man in der Phänomenologie nur über Töne spricht und vergisst darüber zu reden, was die Töne eigentlich sagen. Und dass das dass aber mich die Bedeutung genauso affizieren kann wie der Träger sozusagen.
Ja, genau, also dass die Unterscheidung von Träger und Bedeutung möglicherweise eben in Frage gestellt werden muss. Also da greifen all solche Ansätze möglicherweise zu kurz. Ja, das kann man der Phänomenologie sicherlich auch vorwerfen. Vor allem auch, weil im Anschluss an Husserl die Phänomenologie nicht, meines Erachtens nicht dialektisch genug, also diese wechselseitige Vermittlung nicht dialektisch genug denkt, sondern in vielerlei Hinsicht eigentlich in diesem Descartes'schen Dualismus bleibt, also auch sich anders entscheidet immer wieder und manchmal so und dann andere Wege findet und dann in der Leibphänomenologie nochmal anders entwickelt wurde, aber sich aus diesem Dualismus zumindest nicht in der Form befreit, was erstaunlich ist, also oder für mich immer wieder irritierend, weil das alles nach Hegel geschrieben ist zum Beispiel oder ne, und so weiter und das dann einfach geflissentlich ignoriert, also dass diese wechselseitige Vermittlung von Subjekt und Objekt eigentlich die Vorlage wäre für eine Leibphänomenologie, die ernsthaft diese subjektrelativ gegebene, leibkörperlich vermittelte Objektivität versucht zu denken und dann diese Vermittlung von Subjekt und Objekt der Dialektik als eine leibkörperliche Vermittlung versucht zu fassen. Das wäre nochmal, da wäre sozusagen diese Infragestellung dieses Dualismus noch anders möglich auszuformulieren, eben zu denken. Und dann kommt man zu dem, was du eben dieses sinnlich Affizierende des Sinns genannt hast und diese Frage nach der Sinnlichkeit des Sinns überhaupt, also dieser dem Verweis darauf, also inwiefern die Bedeutung für mich meinen Körper in Anspruch nimmt, zum Beispiel, ja, also oder meine Sinn, mein Leibkörper in Anspruch nimmt, und ich reagiere darauf und ich kann das nicht trennen. Das ist also die Bedeutung möglicherweise, also dieser Verweisungszusammenhang, von dem man spricht, also das, was dem Sinnlichen und dem Sinn gemeinsam sein kann, so zumindest äußert das ja Jean-Luc Nocy, dass also der Sinn und die Sinnlichkeit gemeinsam haben, diesen Verweiszusammenhang auf etwas zu verweisen. Dass dieses sich wechselseitig sozusagen, um das jetzt mit einer auditiven Metapher zu fassen, sozusagen in Schwingungen versetzt, Resonanzen erzeugt, also möglicherweise etwas zum Klingen bringt in mir. Etwas klingt in mir, wenn der Sinn bringt etwas zum Klingen. Und damit meine ich körperliche Reaktionen darauf. Also und das ist ein anderes Verstehen ermöglicht. Eines, das auch gar nicht so beliebig oder vermeintlich bloß subjektiv ist. Das allerdings in all solchen Philosophien und Theorien, vor allem in den Theorien, eine solche Körperfeindlichkeit sich durchzieht. Also durch die Philosophiegeschichte immer wieder bis heute eigentlich sind solche Theorien meines Erachtens im Wesentlichen, haben andere auch beobachtet, körperfeindlich. Und es mag christliche Zusammenhänge haben, die den Körper sozusagen von dem reinen Geist zu unterscheiden suchen. Und der Körper ist, das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist willig. Und all solche Unterscheidungen, die man dann kennt. Aber
ja. Ich habe jetzt gerade vor kurzem endlich ein Buch gelesen, das ich schon seit 5 Jahren bei mir rumliegen habe. Und jetzt war aber der Moment, es zu lesen. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie Bücher so ihre Zeiten haben. Queer Phenomenology von Sarah Ahmed. Und die sich mit stark mit der Phänomenologie von Husserl und Merleau-Ponty auseinandersetzt und die eine Beobachtung macht, die ich auch schon oft gemacht habe, nämlich dass, wenn Philosophen anfangen, über Körper beziehungsweise über Objekte zu schreiben, dass sie dann immer über den Tisch schreiben.
Ja. Ja.
Ich habe eine Zeit, ich sammle eigentlich immer noch, ich sammle diese ganzen Stellen und die tauchen schön überall auf.
Ja, sehr gut.
Und es ist ja irgendwie naheliegend, ne? Also der denkende Philosoph sitzt am Tisch und überlegt, will das Objekt beschreiben, die Subjekt-Objekt-Beziehung und guckt dann eigentlich nach unten und denkt und fängt an, das nächstliegende Objekt, und das ist einfach der Tisch, an dem er sitzt, sozusagen zu beschreiben. Und du guckst immer was nach?
Ja.
Sarah Ahmed fällt es auf, und auch bei Husserl ist es ganz stark präsent, sein Tisch, und er philosophiert eben über diesen Schreibtisch, und ich glaube, er philosophiert auch darüber, wie über das sein Leben im Haus und wie das Leben seiner er sitzt am Tisch und überlegt, was er eigentlich alles gerade wahrnimmt und wie er es wahrnimmt. Und Sarah Ahmed fragt dann: Aber warte mal, dieser Tisch, das gibt doch mehr über die, jetzt redest du die ganze Zeit über diesen Tisch und die Abschattungen und hat ja eine Rückseite und jetzt geht er um diesen Tisch rum und was weiß ich was, und dieser Tisch ist so wichtig. Und sie meinte, kann ich mal kurz fragen, wer hat diesen Tisch denn eigentlich produziert? Ja. Und wie unterscheidet sich dieser Tisch von einem Küchentisch, an dem deine Frau gerade arbeitet? Und wenn du schon die ganze Zeit über Orientierung redest und Orientierung im Raum, kann ich dann mal sozusagen nachfragen, warum es sexuelle Orientierung heißt und was das eigentlich aussagt. Und der Name des Buches sagt das ja eigentlich schon aus. Sie fragt halt nach den ganzen Bedingungen, die in die Objekte eingeflossen sind. Und natürlich ist das eine Kritik an der klassischen Phänomenologie, dass sie sowas nicht beschreibt. Jetzt kann man sagen, es muss ja auch nicht jede Theorie alles beschreiben, ne? Und trotzdem ist das irgendwie eine wichtige Ergänzung oder gut, mal darauf hinzuweisen, dass diese Objekte, die da beschrieben werden, natürlich auch eine Geschichte haben und da noch ganz andere Diskurse zumindest mitbedacht werden müssen oder ganz andere Verwertungszusammenhänge oder soziale Fragen, feministische Fragen, genau.
Ja, die Stelle, die ich nicht finde, gerade, bedauerlich, ich würde sie nachreichen, die ich gesucht habe, ist so eine Stelle, bei der sich Hans Blumenberg ganz fürchterlich ärgert über Heidegger, der nämlich als Phänomenologe ja auch über sein Schreibzeug schreibt. Na, was liegt näher für den Phänomenologen als das unmittelbar vor ihm liegende, der Tisch, der Schreibzeug oder ein rosa Elefant? Ja, also sozusagen
das imaginäre, genau, also das fantastische,
das Objekt, fantastische, sozusagen. Genau, das eben so, ja. Ja, aus der Luft gegriffene, der aus der Luft gegriffene rosa Elefant. Und und er meinte, wie welthaltig ist eigentlich eine Philosophie, ein Philosoph, der immer von der Welthaltigkeit und so weiter sprechen mag und die Phänomenologie so ernst zu nehmen behauptet. Er arbeitet sich ja an Heidegger ab, es ist ja sozusagen sein Erzfeind, eigentlich sein größter Konkurrent gewesen, oder zumindest hat er sich vermutlich in der Position gesehen. Wie welthaltig ist eigentlich eine solche Philosophie, die nichts anderes kennt als das Schreibzeug oder den rosa Elefant? Und das trifft genau diesen Punkt, also dieser Produktionszusammenhänge oder dieser Prozesse, in der dann solche Beispiele geformt werden. Und
genau, die Welt ist schon gegeben. Das ist der Punkt. Die Welt, also die Objekte, der Zusammenhang ist schon gegeben und dann erst nehmen wir ihn wahr, und dass der natürlich nicht gegeben, sondern geworden ist. Und was da alles an, und das sind dann das ist ja auf der Bedeutungsebene oder auf einer sozialen Ebene, also was da sozusagen noch alles dranhängt an diesem vermeintlich Gegebenen, das ist ja die Frage. Oder das ist, kann man zumindest als Frage formulieren. Oder als Kritik formulieren, dass es ausgelassen wird, ne? Also aus dem unmittelbar Gegebenen, hier jetzt Erfahrung der Phänomenologie, die jetzt anfängt und das jetzt beschreibt.
Ja, genau. Das ist nochmal, ich würde sagen, aber zumindest zu unterscheiden, weiß ich nicht, wie würde ich das sagen, zu unterscheiden von der Frage der Leibfeindlichkeit oder der Substanzlosigkeit des Leibs, ja, also von der du ja vorhin sprachst. Also dass der Leib eigentlich ein so substanzloser bleibt und dann ist einem fast schon lieber, man wendet sich der Psychoanalyse zu, die den Leib zwar, aber also sagen bewusst anders in einen anderen Zusammenhang stellt und anders braucht, als dass man einen solchen Pseudoleib hat, der so immer so kulturell formiert in diesen Theorien nur eine bestimmte Funktion hat, eine bestimmte Funktion der Gegebenheit der Welt repräsentiert. Oder diese Gegebenheit der Welt in Theorieform anspricht, die wiederum natürlich auch gegeben, also auch geworden ist, ja, also auch nicht aus dem Nichts kommt, diese Leiblichkeit, von der wir sprechen, auch diese Körperlichkeiten, von der wir sprechen, was ja in der feministischen Theorie dann ganz wesentlicher Teil dieser Konstruktion des Körpers und des Leibkörpers und so weiter betrifft, also was wo Judith Butler zugeschrieben hat, aber auch was Waldenfels ja auch in der Vorlesung erwähnt ist, ja, Gesa Lindemann beispielsweise, die da dazu auch gearbeitet hat und eben all solches, das auch diese Position betrifft. Ich frage mich noch so ein bisschen, wie das sich jetzt in diesem Zusammenhang der Leibfeindlichkeit oder das
Vergessen. Tisch, meinst du?
Ja, genau. Oder diese.
Ich glaube, wenn das Objekt als ein Gegebenes in der Hier-Jetzt-Erfahrung beschrieben wird, dann ist zum Beispiel der Körper, der ja dann von der Phänomenologie als Leib beschrieben wird, oder du sagst jetzt Körper-Leib-Erfahrung, das ist ja dann auch kein Körper mit Geschichte, zum Beispiel kein Körper, der altert. Mhm. Sowas ist ja vollkommen abwesend. Mhm. Dass ein Körper über die Zeit altert und das natürlich vielleicht auch die Sinneswahrnehmung in einer Weise beeinflusst, ja, kommt ja auch nicht vor. Und insofern deckt sich das mit der Gewordenheit des Tisches oder dass der Tisch eine Geschichte hat, und genauso hat natürlich jeder Körper eine Geschichte.
Ja.
Oder dass man nicht zuletzt mit Bourdieu ja sagen kann, meine Haltung in der Welt ist eine andere, je nachdem, welcher Klasse ich entstamme. Ja. Ne? Also ich bewege mich anders durch die Welt, je nachdem, wie ich geprägt bin. Und zwar nicht nur, habe ich Zugänge zu sozialen Räumen oder nicht, sondern ich in meiner Körperhaltung kann mir das eigentlich schon ablesen, aus welchem Hintergrund ich komme, ne? Also mit welcher Selbstverständlichkeit oder vielleicht auch Körperformen und solche Sachen, da dann irgendwelche Ernährungen mit rein. All diese Sachen sind ja Teile der Gewordenheit des Körpers und des Werden, noch Werden des Körpers. Also der ist ja nicht, der Körper ist ja auch nicht gegeben. Und ich habe, meine Kritik ist halt an dieser Leib-Körper-Öffnung zur Erfahrung, dass all diese Facetten keine Rolle spielen. Der Körper ist ein wahrnehmender Körper im Hier-Jetzt.
Ich glaube, ich würde dem ganz zustimmen. Dass man das vermisst, dass das etwas ist, was fehlt in den Texten oder das zu denken noch anders erfordert, also eben eine Queer Phenomenology erfordert. Wenn man den Körper als Körperding begreift oder als biologischen Körper begreift oder als einen kulturellen Körper, als einen kulturell geformten, sozialisierten Körper begreift, dann ist die Gewordenheit des Körpers nochmal eine andere, weil sie eben auf diese Gewordenheit und die soziale Konstruktion, die kulturelle Formierung und so weiter, die Zurichtung des Körpers eigentlich nochmal abzielt. Wo allerdings schon eine Rolle spielt oder nicht mitgedacht werden muss, dass dieser Leibkörper von einer solchen Perspektive auf den Körper als Gegenstand der Beobachtung und so fort auch unterschiedener Leibkörper ist. Das heißt also für die Frage der leibkörperlichen, sinnlichen Wahrnehmung der Gegebenheit der Welt und auch meines Körpers und auch meiner mir gegebenen Wahrnehmung, diese Formen der Zusammenhänge, für die muss das nochmal anders reflektiert und gedacht werden. Also wenn man sich als phänomenologische Perspektive dann nach dem Wie der Gegebenheit der Dinge, der Erscheinungen, wie etwas erscheint, als so Kompromiss oder Minimaldefinition dieser phänomenologischen Perspektive denkt, dann interessiert das diese Gewordenheit des Körpers nochmal anders. Also die es befreit einen nicht aus dieser hier und jetzt gegebenen, der sinnlichen Anschauung, der sinnlichen Wahrnehmung gegebenen Gegebenheit der Dinge, auch des Körpers nicht. Ja. Dieses Werden der Sinne aber ist ja dann sehr viel interessanter. Und bei Waldenfels unter anderem ja auch verhandelt. Also sei es in Störungen, sei es in Pathologien, in Krankheiten, sei es aber auch in der Veränderung, eben was du ansprichst, das Alter, das Altern des Körpers und dann auch der Veränderung der sinnlichen Wahrnehmung selbst. Also momentan für mich ganz eindrücklich die Hörstörungen beispielsweise, von denen ich jetzt betroffen war, mit sozusagen Hörstörungen, die sinnliche Wahrnehmung beeinflussen und die dann diese Gegebenheit der Welt sofort in Frage stellen. Plötzlich ist diese Welt in der Form nicht mehr gegeben und das irritiert alles ganz zentral, dass die Sinne gar nicht so in dieser Selbstverständlichkeit, in der sie mir Welt als die selbstverständlich mir gegebene Welt vermitteln, selbst nicht so selbstverständlich sind. All das tritt dann auf und verdient dann die Untersuchung oder macht das dann interessant. Ich weiß nicht, ob das auf die Fragen nochmal antwortet, aber ja.
Ja, Waldenfels unternimmt ja den Versuch, in diesem Buch Erfahrung, die zur Sprache drängt, unternimmt er den Versuch, Psychoanalyse und Phänomenologie zusammenzubringen, was ich eigentlich einen total spannenden Ansatz finde und auch eigentlich beide als Disziplinen beschreibt, die versuchen, wie war das, dem Nichtsinn oder vor dem dem Nichtsinn etwas Sinn abzuringen. Ne? Also eigentlich ist alles ungreifbar, unfassbar, unzugänglich und trotzdem versucht, generiert man ja Sinn vor dem großen Hintergrund des Nichtsinns. Und und dieses Sinn generieren wird dir dann klar, wenn dein Gehör dich im Stich lässt, weil du dann merkst, ach, die Welt ist nicht gegeben, sondern das ist halt konstruiert. Und trotzdem versucht halt Waldenfels darauf hinzuweisen, dass es immer Bedeutung und Begehren ist. Also er arbeitet sich sehr an der Psychoanalyse von Freud ab und versucht aber, also ist für mich schon ein recht überzeugender Versuch, diese beiden Disziplinen zusammenzudenken, obwohl das, was ich gerade kritisiert habe, da auch nicht vorkommt. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das finde oder ob ich das irgendwo, vielleicht ist das so ein bisschen mein Insistieren immer auf diesem, wo ist denn der Körper, wo ist denn der Körper, ist halt, ist die Frage, ob ich da überhaupt fündig werde, genauso wie, oder nicht da genau von einem ähnlichen Problem oder Dilemma stehe, wie du in deinem Buch über das sprechende Denken, dass man die ganze Zeit um diesen Gegenstand kreisen kann, aber ihn natürlich nicht, weil wir einfach wir produzieren gerade Signifikanten, ne? Also jetzt haben wir es dazu verabredet, dabei auch körperlich anwesend zu sein, aber trotzdem führen wir gerade ein Gespräch und in dem Gespräch kann man natürlich immer nach dem Körper fragen, aber der Körper zeigt sich zwar oder ist anwesend, aber lösen wird man das mit Signifikanten vielleicht nicht. Und genauso wie du versuchst, das Gespräch in dem Text, die Erfahrung, den Erkenntnisgehalt des Gespräches in dem Text zu fassen, vielleicht sind beide Unterfangen eigentlich nicht möglich und trotzdem versucht man ja nicht, also hört man nicht auf zu versuchen, das irgendwie zu umkreisen.
Ja, also man kann das natürlich sprechend im Gespräch umkreisen und also mit Signifikanten, mit Sprache, Bedeutung, Sinn und so fort. Zugleich aber finde ich ja am Sprechen und Hören an der Stimme nochmal so entscheidend oder für mich auch besonders interessant nochmal ich meine, das formuliert auch Jean-Luc Nozy, aber ich bin nicht ganz sicher, dass das Hören überhaupt erst, also die Stimme überhaupt erst im Hören zur Stimme wird. Also das Sprechen allein reicht nicht, sondern ich höre das. Also das Hören macht die Stimme erst zu einer Stimme mit Bedeutung zum Beispiel auch. Und ich höre das, also was sofort eine Zwischenkörperlichkeit, eine Zwischenleiblichkeit, wie das Waldenfels mit Merleau-Ponty formuliert, erfordert. Also um etwas zu hören, also wir produzieren hier Signifikanten und zugleich produzieren wir körperliche, also Körperlichkeiten. Und zwar Interkörperlichkeiten, also Zwischenleiblichkeit. Denn wer das hört, sei es jetzt wir gerade oder andere später oder auch wir später, wir hören die Stimme, erst dann ist die Stimme sozusagen vernommene Stimme, gesprochene Stimme mit Bedeutung und so fort. Und es betrifft unseren Körper als Körperding, setzt unser Trommelfell in Schwingung und die Härchen im Mittelohr und so weiter, Innenohr. Es nimmt unseren Körper in Anspruch. Und wir hören den Körper zugleich auch noch sehr viel mehr. Also wir hören was Roland Barthes ja auch die Rauheit der Stimme nennt. Das heißt, wir produzieren Signifikanten, aber im Sprechen, in der Stimme, drückt sich der Körper als ein immer schon zu viel aus. Es kommt immer zu viel aus mir heraus. Bei ihm geht es dann um Musik und Singen und so fort. Aber das gilt für das Sprechen mindestens, wenn nicht ungleich mehr. So, also weil das in diesem Widerspruch zu den Signifikanten, zu der Sprache, zu dem Sinn steht. Und dann drückt sich in der Sprache, in der Stimme selbst ein ungleich mehr aus, immer ein Überschuss, ein nicht einfangbarer Überschuss, einer, der nicht aufgeht in dem Sinn, in den Signifikanten aufgeht. Die Stimme bringt den Körper, sprengt eigentlich den Sinn und zwingt auch, dass man irritiert bleibt, dass man offen bleibt für anderes und über dem, durch diesen Überschuss, dieses Aufsprengen, so zumindest verstehe ich das, ist im sprechenden Denken, im Denken im Gespräch, im mündlichen Gespräch etwas möglich, dass etwas eindringt, dass das Gespräch öffnet für etwas, wo Schrift unempfänglich dafür bleibt oder dass es schwer nur kommunizieren lässt. Also man muss es wollen, aber dann als Inhalt, aber nicht in der Frage der Performance oder nicht in der Frage der Körperlichkeit, auch der Rezeption des Hörens eben, die dann die Stimme überhaupt erst zur Stimme werden lässt. Also es fordert den anderen Körper, den hörenden Körper, wie auch produziere ich zugleich mehr. Die Stimme produziert mehr als nur Signifikanten. Und das ist entscheidend. Also gerade, weil ich darüber nachdachte, als ich dich jetzt sah. Ich sah dich lächeln, während du sprachst. Und ich höre das natürlich auch am Telefon. Man lächelt, wenn man hört, wie das andere entfernte, lächelt. Und man hört das unweigerlich, man nickt. Man reagiert körperlich auf so etwas. Das macht man bei Schrift manchmal auch, ja, aber anders. Und um solche Formen oder Fragen von körperlicher Reaktion oder auch sinnlicher Reaktion von Sinn geht es dann. Und ich frage mich, ob das nicht etwas mit diesem Überschuss zu tun hat, den die Stimme zum Beispiel produziert. Ja, also dass die Stimme...
Dass man in der Stimme hört, auch wenn man sich gerade nicht sieht, dass da gerade ein Lächeln ist oder dass jemand zustimmt, nickt oder dass dieser Überschuss in der Stimme zu hören ist.
Dass der Überschuss, also über die Signifikanten, über die Sprache und so fort, dass die Stimme immer mehr transportiert, als sie will, als sie können, als sie wollen kann, ja, als beabsichtigt sein kann. Sie transportiert immer unberechenbar viel mehr mit. Ja, selbst wenn man alles noch, jedes Nonverbale und Paraverbale noch in Rechnung stellt und selbst reflektiert und sich möglichst Schauspieler oder so, die das sehr lange trainieren, dann auch sowas als eine Art der Darstellung und Ausdruck zu begreifen. Selbst in solchen Fällen transportiert man unweigerlich ein Mehr mit und ein Mehr des Körpers. Und ich frage mich, ob dieses unweigerlich ein Mehr des Körpers mitzuproduzieren, mit hervorzubringen, ob das nicht in die Richtung der Sinnlichkeit des Sinns deutet. Weist also auf das auch ein unweigerlich immer mehr in dem Verstehen von Sinn betroffen ist. Die Leibkörperlichkeit meines Sinnverstehens ist immer gegeben. Ja, ob das jetzt eine gesprochene Stimme ist oder nicht, ob das ein gelesener Text ist oder nicht, ob das nicht in einen ähnlichen Überschuss verweist.
Ja, ich glaube, ich meine, mit Sinnlichkeit des Sinns nochmal was anderes. Ich meine eigentlich vielleicht eher was, was in die Richtung geht, wie das, das Imaginäre des Textes, das irgendwie eine Form oder des Sinns, das, als hätte Sinn auch ein imaginäres, als hätte der Sinn eigentlich einen Körper. Oder würde sich zu Körpergefügen zusammenbilden, die mir manchmal sinnvoller erscheinen als, nicht sinnvoller, sondern eben quasi ästhetischer erscheinen als andere. Also ja. Mein Zugang zu Texten, also zu rein auf der Bedeutungsebene, hat, vielleicht ist das was Synästhetisches, ich weiß es nicht, aber mir hat eine Freundin mal gesagt, ich sei Textsynästhetikerin, mhm. weil ich dazu immer eine Bewegung oder eine Form oder eine mhm. Emotion oder ja. irgendwie, ich speichere das unter, ein Text hat für mich eine Richtung und eine Dynamik und beinahe eine Form.
Ja.
Und vielleicht meine ich eher sowas, dass dieses, dass vielleicht ist es dann besser oder interessanter oder es wird klarer daran, wenn man nämlich dann doch wieder über Text spricht, damit man von den Wahrnehmungsorganen mal wegkommt, dass da natürlich auch eine Sinnlichkeit drin ist, die an dem Gedankengebilde irgendwie hängt. Und jetzt gibt es auch wieder von Roland Barthes diesen Text, die Lust am Text, wo es ums Lesen geht und wo es darum geht, verliert man sich in einem Text, das bezeichnet er dann als Jouissance oder in der deutschen Übersetzung heißt es Wollust oder liest man sozusagen nach Verständnis und versucht dem Gedankengang zu folgen. Es gibt auch eine Lust sozusagen, aber eine Lust innerhalb des Lustprinzips, also eine quasi so eine abgerundete Lust, die auf Spannungsabbau und zielt. Und dann gibt es aber noch das wollüstige Lesen, das eigentlich im Text sich verlieren will, das vielleicht dem Argument nicht mehr folgen will, sondern sich an etwas ganz Bestimmten, also eigentlich eine Auflösung, so am Text berauschen will, genau.
Ja.
Und beides würde ich sozusagen, bei beiden stellt sich so eine Frage von, was ist denn da eigentlich die Sinnlichkeit in der Sinnproduktion? Und damit meine ich jetzt nicht den Wortlaut. Es gibt natürlich die poetische Dimension, dass Sprache auch immer einen Klang hat und dass ich den Klang natürlich auch mitlese, wenn ich lese und dass da auf der sinnlichen Ebene da ganz viel passieren kann, das meine ich nicht, sondern ich meine wirklich die Form, die Ästhetik der Gedanken, glaube ich.
Ja, also ich meinte genau diese Dimension eigentlich. Denn, also ohne das jetzt, man kann natürlich die Körperlichkeit von Sinn oder die Sinnlichkeit von Sinn finde ich tatsächlich sehr viel besser gefasst. Also klar, man kann sich auch vorstellen, der Sinn hat einen Körper. Ja, und mit Körper jetzt ein Körperding gemeint, also er hat eine gewisse Plastizität oder er hat eine gewisse materielle Form, ja, also wenn man sich das jetzt mal in der Metaphorik so vorstellt, weil man muss sich ja zunächst mal irgendeinen Zugang erfinden für diese Sinnlichkeit des Sinns, ja, denn es sind ja eben erstmal eben gar keine, ja genau, also es ist Sinn und es sind nicht Laute oder so, also es sind nicht selbst. Und dann stellt man sich vielleicht mal zunächst vor, dass sie einen eigenen Körper haben. Der Sinn hat einen eigenen Körper. Bedeutung von Worten, nicht die Worte selbst haben einen Klang oder Schriftzeichen, sondern die Bedeutung hat einen. Und die Bedeutung ist ja selbst eine Art Spannung zwischen dem, was gesagt ist und dem, was es mit angezeigt ist. Und diese Spannung selbst hat eine Plastizität oder einen Rhythmus, eine Dynamik, eine Frequenz. Ja, all solche Vorstellungen sind dann möglich. Aber diese Plastizität, Rhythmus oder Frequenz oder der Geschmack auch, also oft hat man sagt ja nicht umsonst, das Wort hat einen Geschmack oder einen Beigeschmack. Mhm. Also diese Plastizität oder diese Materialität ist ja selbst wieder eine sinnliche, eine sinnliche Dimension des mir Gegebenen als Sinn Gegebenen. Also es referiert auf meine und nicht die Sinnesorgane. Ich höre und sehe und schmecke und rieche das nicht und fühle das nicht. Aber es referiert darauf. Es
auf nimmt meine das in Befähigung Anspruch. Zur Sinnlichkeit, dass ich ein sinnliches Wesen bin, ist gegeben, meinst du, auch wenn ich einen Text lese, also genau. Mich vermeintlich auf der reinen Bedeutungsebene befinde, bin ich ja trotzdem ein sinnliches Wesen, ja. Und deren Sinne nicht verschlossen sind, nur weil ich sie gerade, meinen Fokus nicht darauf lenke.
Genau, und nicht nur nicht verschlossen, sondern machen mit. Also die lesen. Die lesen den Sinn, die sind empfänglich für Sinn. Ja, also mein Sinn verstehen breitet sich sozusagen aus bis in meine sinnliche Wahrnehmung, wenn ich so einen Kanal oder solche Richtungen annehmen wollte. Mhm. Ja. Und das meine ich tatsächlich auch mit, also, oder genau, da bin ich ganz bei einer solchen Vorstellung. Das ist dann kannst du noch mal den Widerspruch formulieren, den Einspruch oder was du verstanden hast, was ich gesagt habe, wenn es nicht schon zu lange zurückliegt, wogegen sich diese Vorstellung jetzt gerichtet hat, dass das sich dabei um was anderes handelt, weil das hatte ich gemeint.
Was dein Einspruch war? Du hattest irgendwas gesagt und gesagt, ob das nicht auch die Sinnlichkeit des Sinns ist. Und dann habe ich gesagt, nee, für mich ist das nochmal was anderes. Jetzt kommen wir ins Stammeln, Moritz. Siehe oben.
Siehe oben, genau.
Ich spiele Fußnote 1, siehe oben. Das Siehe oben hat für mich, weil wir jetzt gerade bei der körperlichen Ausrichtung sind, also weil letztendlich, was du gerade gesagt hast, verweist ja darauf, dass wir körperlich sinnliche Wesen sind und das sind wir immer. Ja. Und deswegen, und das zeigt sich auch in der Sprache, in den Metaphern, die wir verwenden, dass wir auch immer eine körperliche Ausrichtung haben. Und aber Siehe oben ist ja, hat ja auch eine räumliche Ausrichtung, die mir schon immer vollkommen fremd war, weil es in dem Buch kein Oben gibt, also kein auf einer Seite ja, aber oben im Text ist ja, das macht in der E-Mail noch mehr Sinn, aber in dem Buch hat mich das schon immer irritiert, dass es nicht heißt, siehe weiter links oder siehe vorher. Ich glaube, ich bräuchte einen zeitlichen Verweis, den könnte ich besser akzeptieren in dem Fall als einen räumlichen Verweis.
Ja, oder siehe oben, eben wenn das irgendwo auf einer Seite oben steht, aber dann fehlt immer noch die Seite, auf der das oben zu finden sei. Ich habe das, wo hatte ich das gelesen, gehört, irgendwo neulich sprach irgendjemand darüber, ich weiß nicht mehr, dass das aus eben gar nicht dem Buchdruck stammt, sondern als
Schriftrollen oder was?
Also ich weiß nicht mehr, ob das Schriftrollen, aber das macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Also
in so einem Word-Dokument, so wie man jetzt schreibt, macht es ja dann auf einmal wieder Sinn, aber das kommt da ja nicht her.
Ja, genau, aber daher kommt das eben nicht. Nein, genau. Siehe oben.
Und es macht, aber wenn ich jetzt sage, siehe oben, weil mir nicht mehr einfällt, weil auf was du eigentlich vorgebracht hattest, wogegen ich mich gewehrt habe, dann macht das... ist das ja eigentlich ein Witz, aber ich kann es genauso legitim verwenden wie also es macht nicht mehr oder weniger Sinn als auf der Buchseite.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja über die Sinnlichkeit des Sinns sprechen und diese Plastizität, die räumliche Ausdehnung beispielsweise, ist ja oft etwas wie, also beispielsweise die Vorstellung, dass bestimmte Worte, bestimmte Oberflächenstrukturen, Texturen, Ausdehnungen und so weiter haben. Also nicht die Worte selber, sondern also die Wortlaute oder Zeichen oder so, sondern die Bedeutung von Worten. Für mich ich sie erlebe als Körper mit Ausdehnung oder Körper mit Oberflächen oder Körper mit Kanten und Ecken und unterschiedlichen Formen, die sich stoßen oder verteilen, die verstreut liegen, die in Konstellationen zueinander gebracht und gestellt werden können oder getragen werden müssen. Also, es betrifft also ganz unterschiedliche Aspekte eigentlich nochmal. Und das meint ja vielleicht also auch dieses hier oben. Das hier oben steht dann gegebenenfalls in so einem nicht auflösbaren Widerspruch zu dem, ich habe das gar nicht oben hingelegt. Ja? Du hast mir was gesagt, aber das liegt bei mir nicht oben. Ja? Was so, und weil das liegt irgendwo vielleicht und das ist außerdem, es liegt vielleicht auch nicht oder es bewegt sich oder und so weiter. Was mich noch interessiert, ist die Frage nach der, nach dem, wie man darüber spricht, also oder eben nicht. Also wenn wir über die Zwischenleiblichkeit sprechen, dann ist das ja nochmal, dann betrifft das ja erstmal auch eine Dimension des Verstehens zwischen zwei Körpern. Also wenn wir miteinander im Gespräch sind, dann betrifft das auch leibkörperliche Verstehensprozesse wahrnehmen. Auch wenn man das hört, ist es das nochmal. Aber es referiert zumindest auf ein Verstehen, was sinnliche Wahrnehmung mit in Anspruch nimmt. Und dann ist man ja schnell von der vermeintlich reinen Theorie, von der wir uns schon in den ersten drei Sätzen verabschiedet hatten oder so, ist man ja im Bereich der Ästhetik oder der künstlerischen Forschung im vielleicht sogar weiteren Sinne, wenn man davon sprechen will. Und aber zumindest bei solchen Fragen. Und denkt über eine Form von Verstehen nach, nicht nur in dem abstrakten Begriff der Erkenntnis, sondern einer Form von oder einem Begriff von Verstehen oder Weltverstehen nach, die nicht begrifflich sprachlich geschieht, sondern ja mit Blumenberg unbegrifflich oder aber nicht in der Sicht unbegrifflich, sondern ästhetisch sinnlich wahrnehmbar. Wie allerdings gestaltet man das? Also wie nimmt man das in Anspruch? Was macht man dann? Also
ja, das große Dilemma der künstlerischen Forschung. Ich würde sagen, das ist ja eigentlich das, was sich zeigt. Ne? Also das Ästhetische ist das, was sich zeigt.
Da sind wir wieder bei der Phänomenologie.
Ja, wir sind bei der Phänomenologie, wir sind aber natürlich auch bei Wittgenstein. Und es gibt allerdings unaussprechlich, also der Traktatus, der versucht eigentlich die Sprache vollkommen als Regeln zu formulieren oder zu fassen und eigentlich abzudecken und dann zu merken, es gibt was ist nicht abgedeckt ist. Es gibt also Unaussprechliches. Es zeigt sich, das ist das Mystische. Und dann wird das verbannt in den Bereich des Mystischen. Also jetzt bei Wittgenstein. Aber die Ästhetik ist natürlich auch all das, was sich zeigt. Und aber zeigen das, was sich zeigt sich eben, das würde jetzt Lacan sagen als Antwort auf Wittgenstein, der hat schon recht, es gibt Sachen, die sind unaussprechlich, die zeigen sich aber nicht jenseits der Sprache, sondern die zeigen sich mitten in der Sprache und zwar durch Versprecher, Gestammel, Stottern, ich weiß nicht, ob er jetzt so viel über Stottern schreibt, aber natürlich sind es eigentlich die ganzen VER-Sachen, das Verzählen, das Versprechen, das Vergessen und überall da, wo eben die Fehler passieren, da zeigt sich was. Und das ist, das zeigt sich nicht nur im Mystischen. Also sich nur auf das Mystische zu verlassen, ist eigentlich so eine Verlegenheitslösung. Und das, was sich zeigt, also jetzt ob jetzt in der Sprache, in der Psychoanalyse oder in der Ästhetik, und daran ist eben die künstlerische Forschung interessiert, die ist ja deswegen daran interessiert, weil man sagt, das, was sich zeigt, kann man auch wahrnehmen und zwar als Erkenntnis. Also es gibt eine Erkenntnisform dessen, ein Erkennen dessen, was sich zeigt, was sich aber nicht in Worten wiedergeben lässt. Und trotzdem ist es ja eine Form der Erkenntnis. Und wie kommen wir daran? Wie können wir das sozusagen, wie können wir damit weiterarbeiten, jenseits dessen, dass es sich zeigt und dass man eine Erkenntnis hat? Und das habe ich irgendwie den Faden verloren. Du hattest mich gefragt nach der künstlerischen Forschung und nach der Ästhetik und
ja, und was das bedeutet, wenn man die Sinnlichkeit des Sinns in Anspruch nimmt, wenn man darauf setzt, also wenn man das ernst nimmt, wenn man aber auch nicht nur die Sinnlichkeit des Sinns ernst nimmt,
sondern den Sinn der Sinnlichkeit meinst du?
Genau, und die Sinnlichkeit überhaupt ernst nimmt, also ja. Diese leibliche Gegebenheit ernst nimmt auch für ja, Erkenntnisprozesse, für die Fragen, wie man Gespräche gestaltet, für die Fragen, wie man Wissenschaft treibt, wie man sich Fragen stellt, wie man überhaupt Dinge tut und so fort, wo wir nach wie vor, zumindest sagen wir mal, zumindest was Fragen der Erkenntnis angeht oder des Erkennens überhaupt so weitergefasst, des Verstehens möglicherweise auf vor allem auf sprachlich-begriffliches setzen. Also jetzt zu Zeiten der aktuellen Probleme unter Bedingungen von Pandemie und ein Virus geht um und so weiter, sieht man das ja nochmal sehr viel, sehr präzise, dass bestimmte Expertise, eine bestimmte Form von wissenschaftlicher Expertise in Anspruch genommen wird oder Geltung bekommt. Und man setzt auf sprachlich, begrifflich, genau scharf gefasste, diskursiv geformte und so fort Formen von Wissen und Erkenntnis. Und das zählt als Wissen und Erkenntnis. Leib, körperliche Erfahrungen dieser und so weiter, bestenfalls als Phänomene, als Gegenstände, wenn überhaupt, von dann eben wieder wissenschaftlichen Untersuchungen und so. Aber ja, wie arbeitet man damit, wenn man das als Form der Erkenntnis ernst nimmt? Und das muss man meines Erachtens. Und dann finde ich dann den Ansatz der Psychoanalyse natürlich interessant, weil sich da zeigt sich etwas in der Sprache, was leibkörperliche Dimensionen der Sprache selber betrifft, beispielsweise. Aber das ist ja lange nicht alles. Das ist vor allem nichts, worauf man reagiert. Das ist ja nur ein Sich-Zeigen eben. Es zeigt sich auch in der Sprache. Also im Sprechen und so, im Stottern, im Abbrechen und so.
Ja, da zeigt sich das Unbewusste oder das Begehren. Und das ist schon das, woran die Psychoanalyse natürlich ran will.
Ja.
Und da, also es ist dann schon mehr, als dass es sich nur zeigt, weil es ja auch einen Erkennensmoment gibt. Oder weil das Unbewusste in der Psychoanalyse eine Form des Wissens ist. Also es weiß etwas in mir, aber es gibt ein Wissen oder es gibt Bereiche, die mir nicht zugänglich sind. Das heißt aber nicht, dass es kein Wissen ist. Und insofern liegt dann ist es eine Form der Erkenntnis oder eine Form des Wissens, die sich eben äußert und die eben nur über Effekte sichtbar ist. Da ist man wieder bei diesem epistemischen
Ding. Genau. Ja. Also ich frage mich, gerade was jetzt auch so eine Frage des sprechenden Denkens oder des Denkens im Gespräch und so angeht, nochmal weitergehen muss und diese Körperlichkeit der Stimme, des Hörens und so fort auch stärker in Anspruch nehmen kann. Aber ich denke dabei immer an, ich höre das fast schon oder sehe das, die mahnenden Worte und auch sein Beharren darauf von Günther, einem Künstler aus Tirol, der viel zu meinem Podcast gehört hat und immer wieder gezeichnet hat. Und Günther kritisiert den Podcast. Also in vielen Kommentaren findet man ihn, unter einigen Folgen findet man dann seine Kommentare, kritisiert mich immer scharf. Immer wieder scharf, immer wenn ich mich dazu äußere. Weil er sagt, das ist alles albern, also was ich da mache, diese ganze Wissenschaftsperformance. Ja. Man spricht die ganze Zeit über Sinnlichkeit und Stimme und Hören und so weiter und ich nehme sie nie ernst. Ich mache damit nichts. Ich schreie nicht, ich singe nicht, ich flüstere nicht. Ich nehme das überhaupt nicht ernst, was ich da sage. Und er hat in vielerlei Hinsicht genau recht. Aber ich bin sozusagen am Suchen, am Tasten und frage deshalb, was macht man damit? Ja? Oder was macht man mit unserer Gesprächssituation jetzt? Also, dass ich nach Berlin komme, um das Gespräch hier vor Ort. Also, wie nehmen wir das eigentlich ernst? Und nimmt man das ernst? Also, was leitet sich da für dieses, was leitet sich daraus nochmal für Folgen ab? Wie muss man das ernst nehmen? Muss man das entwickeln? Muss man das lernen, wie man ein Gespräch zu führen lernt? Ja, ist das etwas, wie entwickeln muss und wie dann entwickeln? Wie bringt man das dann? Wie bringt man Durchführung und Darstellung nochmal in eins?
Ja, es gibt ja immer diese ganzen, ich würde deinem Freund da ja eigentlich recht geben, ne? Das ist auch was ich in der künstlerischen Forschung auch kritisieren würde, dass es ja immer viel das Gerede darüber ist. Und wenn man sich die konkreten Beispiele anguckt, dann sind die oft gar nicht so interessant oder interessieren vor allem die Leute, die an diesem Diskurs teilnehmen, glaube ich, gar nicht so sehr. Da kann man natürlich Konsequenz fordern, aber Konsequenz fordern erscheint mir auch immer so ein bisschen als der dann auch wieder ein leichter Schritt. Das ist, es gibt auch so eine Kritikperformance dann, die sagt, müsste man das nicht eigentlich, das kenne ich schon aus der Kunst natürlich, das müsste man das nicht dann eigentlich ganz radikal denken, das ist, und müsste man das dann nicht 12 Stunden machen oder das ganze Wochenende aufnehmen und dann alles ins Netz stellen? Und warum zensiert ihr denn? Ihr sprecht über Zensur der Sprache, aber ihr selber presst dann dieses, das in einem Podcast-Format, schneidet vielleicht nochmal ein Ä oder ein Huster raus. Ist es nicht auch Zensur? Und das, das kann man alles als berechtigte Kritik anbringen. Andererseits ist es, langweilt mich diese Kritik, finde ich die genauso inkonsequent eigentlich oder sagen wir mal naheliegend, genauso naheliegend wie einfach ein gängiges Format einzuhalten. Ja. Und manchmal ist es eben, ich weiß nicht, ob ich nicht auch widersprechen würde, dass dieses Kreisen, dieses theoretische Kreisen um etwas, das man nicht sagen kann, wie wir es ja jetzt mit dem Körper zu tun haben oder also wir kreisen ja die ganze Zeit in dem Gespräch um irgendwas rum und sprechen darüber, dass man eigentlich sprechen muss und könnten jetzt natürlich das irgendwie ins Extrem ausreizen, aber andererseits macht mir dieses Sprechen darüber ja Spaß. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, den der dann manchmal vergessen wird in diesen Radikalitätsforderungen, ist, dass der Diskurs über etwas, gerade weil es der Diskurs ist, und das hat auch mit der Sinnlichkeit des Sinns zu tun, der ist halt faszinierend. Also dieses, wenn du deinen Text dein Buch geschrieben hast über das Sprechende, über das Gespräch, dann hat dir das bestimmt Spaß gemacht, das einfach als Text zu formulieren. Und jetzt von allen, und natürlich kann man dem dann Inkonsequenz vorwerfen, weil das ein Gegenstand behandelt, den es nicht fassen kann. Aber darin liegt ja wieder eine eigene Jouissance oder Lusterfahrung oder eine Sinn zu produzieren, macht halt einfach Spaß. Ja. Und dieses Kreisen macht Spaß. Und gerade vielleicht sind dann besonders die Themen interessant, wo man weiß, man kann nur drum rumkreisen, man kann sie eigentlich gar nicht fassen. Also warum sprechen wir immer über die Dinge, die man eigentlich gar nicht fassen kann? Ne? Warum macht die Psychoanalyse das? Warum macht die Philosophie das ja letztendlich auch? Mit ganz, 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 ganz viele Signifikanten zu produzieren, um eigentlich festzustellen, dass es sehr viel gibt, das man nicht in Sprache fassen kann.
Also, ob, Spaß.
Spaß ist ein sehr lapidares Wort.
Genau, aber da verbindet sich ja jetzt was. Also, wenn man das jetzt nicht so lapidar versteht, sondern wenn man sagt, es ist, es ist eine Form von Befriedigung eines Bedürfnisses und so fort. Es ist eine Antwort auf eine Frage. Und wenn man Spaß in so ganz vielen verschiedenen Formulierungen versucht zu suchen, dann wäre das vielleicht all das. Also es antwortet auf etwas und es ist einem ein Bedürfnis und das muss man und es ist ein Suchen und ein Finden und so fort. Also
aber ich glaube, es fällt für mich fast in den Bereich der, wenn ich jetzt kein so ein triviales Wort wie Spaß nehmen will, weil Spaß ist wahrscheinlich noch innerhalb des Lustprinzips. Ne? Aber für mich würde dann wirklich der Begriff der Jouissance wahrscheinlich eher zutreffen, dass genau dieser Kitzel, der dadurch entsteht, dass man was nicht sagen kann, nicht fassen kann, das produziert Diskurse, die eigentlich eine Jouissance daran empfinden, dass sie um was kreisen, was sie nicht sagen können.
Und diese Form der Jouissance hat man ja immer, wenn man über Sachen spricht, denn sie sind nie sozusagen zugänglich, welche Methoden oder Mittel des Denkens, des Erfassens, des Begriffs man auch wählt, ja? Ob das jetzt sprachlich, begrifflich oder ästhetisch ist. Also man verfehlt sich immer an den Dingen und selbst an den Gedankendingen.
Genau, aber dann natürlich, vorhin kam kurz das Tischgespräch auf. Es gibt da natürlich Vereinbarungen, wo die Jouissance ganz bewusst ausgeblendet wird und auch keinen Platz hat und auch keinen Platz haben soll. Also wo man mit inhaltlichen Ansprüchen an Gespräch eigentlich eher der Störenfried ist. Ja. Also wir hatten uns vorhin über die Situation, die wahrscheinlich jeder kennt, unterhalten, dass man irgendwie mit der Familie um den Tisch sitzt und eigentlich geht es um Frieden und es geht ein friedliches Gespräch zu führen, was eigentlich
den Hausfrieden.
Geplauder zu führen und aber eigentlich ist jede Form von Frage oder Inhalt eine Bedrohung für diesen Hausfrieden.
Genau. Ja.
Und da wäre jetzt, da ist glaube ich keine Chance.
Nee, genau. Oder eine ganz sehr also perverse, also wer daraus Befriedigung in der Form erfährt. Das weiß ich gar nicht mehr, wie mir vorstellen, also in der Form. Zugleich, wenn ich jetzt nochmal zurück zu Günther und seiner Forderung, die man jetzt vielleicht erstmal als einfache, radikale Kritik oder so fassen kann, zugleich aber nach dem Suchen, ich formuliere mal so, was mich an Günthers Kritik überzeugt, ist, dass mir die vermeintliche Abwehrbewegung, also und nicht vermeintlich, die Abwehrbewegung, die allen wissenschaftlichen Schreiben schon immer innewohnte, nämlich zu sagen, naja, schreiben kann man über alles. Ja? Also warum soll ich da jetzt sprechen darüber? Was willst du mit deinem Sprechen? Ja? Warum stellst du überhaupt solche Fragen? Schreib mal lieber deine Diss. Ja, das habe ich oft genug gehört. Diese Abwehr der eben nicht beliebigen Medialität und Materialität der Darstellung und Durchführung selbst, diese Abwehr aus der Logik der Schrift beispielsweise oder aus der Logik des Diskurses heraus mal selbst suspekt werden lässt, dann hört und sieht und spürt und fühlt und riecht und schmeckt man die in dieser Abwehr der oder in dem, naja, es macht ja auch Freude, darüber zu sprechen und eben nicht, dass es so radikal nicht, man muss jetzt nicht 24 Stunden lang aufnehmen, um dem Gespräch in seinem Wesen sich zu nähern oder so, und dann würde man es immer noch nicht erfahren. Also diese Radikalisierungstendenzen von Kunst oder ästhetischen Ansätzen möglicherweise so abwehren, geschieht dann gegebenenfalls schnell, zu schnell, ohne dass man das begründen kann, anders als sind wir so gewohnt. Denn wieso traue ich denn dieser Jouissance? Also wieso traue ich denn diesem Lustempfinden? Woher kommt das denn? Kommt das daher, dass ich dabei wirklich um das, worum es, also das Erkenntnisding, das immer Abwesende, Anwesende, dass ich wirklich dem mich überhaupt stelle? Oder stelle ich mich nur dem mir nicht reflektierbaren meiner eigenen blinden Flecke, meiner eigenen medialen Präferenzen und so fort. Also reagiere ich nur auf Konventionen, mir eigenen Konventionen. Und die Widerständigkeit der Welt ist dadurch in Frage gestellt. Ich weiß nicht, ob ich die erwische, ob es darum geht. Wohingegen, wenn ich mich der Forderung zumindest empfänglich mache, habe ich den Eindruck, kann ich die Nicht-Identität der Sachen und meiner Zugriffe darauf möglicherweise noch vielgestaltiger, feingliedriger, sensibler, resonanter und so weiter vielleicht adressieren oder überhaupt beobachtbar machen. Beobachtbar ist auch so ein albern einseitiger Begriff, aber ich kann darüber anders denken, anders verstehen. Und deswegen suche ich so diese Formen oder versuche damit zu experimentieren, eben mit diesen Erfahrungen. Mhm. Und diese Erfahrungen dann eben ernst nehmen als eine Form des Verstehens. Waldenfels, wenn er schreibt über diese Zwischenleiblichkeit bei Merleau-Ponty, dann verweist er auf einen Text, in dem er explizit über Zwischenleiblichkeit schreibt, Merleau-Ponty, und einen anderen Text in der Phänomenologie der Wahrnehmung, wo er über die erotische Beziehung und Sexualität schreibt. Aber nicht den Begriff
Merleau-Ponty,
genau. Aber nicht über die Zwischenleiblichkeit. Also er verwendet den Begriff der Zwischenleiblichkeit nicht. Aber es sei ein gutes Beispiel dafür. Und dann geht es um den Verstehensakt, der aufeinander im Sex selbst reagierenden Körper, die als ein echtes Verstehen verstanden werden muss. Als ein Verstehen, das nicht nur einen Sinn hat, wenn man darüber sprechen würde oder so, sondern dass es ein Verstehen ist, wie die Körper aufeinander reagieren. Und ich frage mich, inwiefern nicht die Forderung von Günther in eine solche Richtung weist. Also mich immer wieder erinnert, dass ich diese Dimension auch des Sprechens möglicherweise noch entwickeln, also dass man das noch entwickeln muss, ja, auch für, genau, künstlerische Forschung wäre so ein Ansatz, den es jetzt schon seit 30 Jahren oder so gibt, oder seit 30 Jahren sehr populär diskutiert wird, mal mit Aufs und Abs und so, aber noch lange nicht ausgeschöpft, gerade was jetzt so auditive Formate angeht, ist ja, darüber hatte ich auch schon geschrieben und nachgedacht und gesprochen und so. Diese Form des Audio-Papers beispielsweise, ein sehr neues Format, das gibt's ja, seit 2016 wurde das vorgeschlagen, dass es nicht nur schriftliche Paper in der Wissenschaft geben sollte, sondern Audio-Paper, und die rekurrieren auf solche sinnlichen Wahrnehmungen und sind idiosynkratisch und sind an einen Ort und eine Zeit gebunden und an einen Menschen, die oder der das dann so erfährt und erlebt und so und so fort. Also, dass das entwickelt werden muss. Und ich frage mich, vielleicht nicht beantwortbar heute, ja, und auch nicht in dem Gespräch, aber wenn wir über die Frage von Sinn und Sinnlichkeit und auch die Sinnlichkeit des Sinns und den Sinn der Sinnlichkeit nachdenken, ob es noch andere Mittel braucht, das zu entwickeln.
Mit Sicherheit, und wahrscheinlich ist dann... So ist es mit so einem Vorschlag wie, es könnte auch Audio-Paper geben, nicht getan, ne? Weil das natürlich schon sehr nah dran ist. Jetzt sage ich wahrscheinlich, bringe ich wahrscheinlich die gleiche Kritik vor, wie dein Freund Günther sie vorbringen würde, aber da ist meine erste Reaktion, ja, da braucht es vielleicht eher einen Paradigmenwechsel, als sozusagen dem Existierenden schon eine Audio-Variante hinzuzufügen. Da muss es dann, also... Da habe ich das Gefühl, dass es dann auch ein bisschen, da müsste eigentlich mehr passieren.
Genau, nein, also Audio-Paper in dem Format, die meinen natürlich auch nicht nur, du hast so oder so recht, aber die meinen natürlich nicht nur jetzt gesprochene, aber sonst eigentlich auch zu schreibende wissenschaftliche Essays, Aufsätze oder so, sondern sie meinen schon auch Formate, die nicht argumentativ sprachlich etwas zur Darstellung bringen. Also eine Erkenntnis nicht argumentativ sprachlich sich auflösen lässt, sondern nur hören lässt, also und so weiter. Aber selbstverständlich, so oder so, ist das nicht, betrifft das nicht alles. Schon wenn man das Zusammenspiel der Sinne bedenkt, dann ist es mit einem Audiopaper alleine nicht getan. Also wie lässt sich das anders weiterentwickeln? Ja.
Ja, für die, das hatte ich dir vorhin auch schon mal versucht zu erklären, aber für die Philosophie glaube ich ja, dass es der Philosophie ganz gut tut, wenn man sich der Philosophie aus der Kunst her nähert, oder also wenn man die Zugänge zur Theorie eigentlich öffnet und auch über andere Formate Zugang zur Theorie findet oder finden kann. Und zum Beispiel, und das kann eben eine Form sein, dass man aus einem Gespräch oder einer Performance oder keine Ahnung was irgendwie theoretische Gedanken entwickelt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das aber valide ist, sozusagen. Und sorry, meine Konzentration lässt nach, ich glaube, ich muss bald...
Können wir
Pause machen oder beenden oder so. Ich merke, dass ich meine Sätze nicht mehr zu Ende führen kann. Ich fange immer so an und dann...
Ich habe ja... es gab ja Folgen im Podlog. Da bin ich eingeschlafen.
Während der Aufnahme?
Eins da hatte ich so sekundenscharf und eins bin ich eingeschlafen für ein paar Sekunden. Wieder gemerkt, also wenn ich so müde war, dass ich wirklich so erschöpft, dass ich musste den jetzt noch machen. Es war eine selbst auferlegte Pflicht und bin aber eingeschlafen. Also ich kenne das gut aufgrund von Müdigkeit, dieser Müdigkeitszustand. Aber ich mochte auf der anderen Art so auch diese im Nichts endenden Sätze, die so abbrechen.
Ja, ich habe gerade was ganz Schönes gelesen, weil in diesem Buch von Bruce Fink, eine klinische Einführung in die lacanische Psychoanalyse, da spricht ja von Psychotikern oder was die Psychose eigentlich ausmacht und dass, dass man eigentlich nie schnell sagen kann, das und das Symptom, Psychose oder Neurose oder Perversion, sondern dass das immer eine ganz sorgfältige Einschätzung braucht, die auch lange dauern kann, aber dass eine Sache, die oft auf Psychotiker hinweist, ist, dass sie ihre Sätze nicht zu Ende führen. Weil die Psychotiker eigentlich seiner Meinung nach nach Bruce Fink mit Lacan quasi zwar Sprache sprechen, aber Sprache in Nachahmung sprechen. Eigentlich den Sprung vom die Trockenlegung des Imaginären im Symbolischen nicht geschafft haben. Und das heißt, eigentlich sich im Imaginären befinden, obwohl sie Signifikanten verwenden. Das ist, und deswegen gar nicht so in, also gar nicht der Sprache gar nicht auf die Weise mächtig sind, dass das Signifikant und Signifikat so miteinander verbandelt sind über so einen Lacanschen Stepppunkt, dass man Sachen abschließt oder dass wirklich eine Bezeichnung auch an einem Ding hängt, sondern Signifikant und Signifikat sind so prekär, dass sie sich quasi jederzeit lösen können. Ja. Und diese abgebrochenen Sätze, die haben auch, das kommt eigentlich auch zum Auflösen der Sprache gleich. Also da fügt sich was nicht zusammen, da ist was irgendwie so in Auflösung begriffen. Und ein weiterer Punkt, jetzt könnte man natürlich sagen, ich bin Psychotikerin, weil ich müde bin. Ein weiterer Punkt ist, dass anscheinend Psychotiker nicht in der Lage sind, Metaphern zu bilden, neue Metaphern zu schaffen. Also sie können zwar Metaphern verwenden, die sie gelernt haben, aber wir bilden ja eigentlich die ganze Zeit neue Metaphern. Also, und das meine ich jetzt nicht im lyrischen Sinne, der Himmel brennt oder so, sondern dass man halt, keine Ahnung, wie viele Metaphern wir heute wahrscheinlich schon, wenn man Worte riecht, dann ist das ja schon eine Metapher. Ne? Und das können Psychotiker anscheinend nicht, weil sie eben die Sprache nur als Nachahmung, also nur nachahmend gelernt haben und die Symbolisierung eigentlich nicht verinnerlicht haben. Das fand ich total spannend.
Ja, und wenn man jetzt den Begriff der, also wenn man das von diesem nicht Sätze enden können und der Verbindung oder der fehlenden, der ständigen Auflösung von Signifikat und Signifikant, dem Verhältnis, also dem eigentlich der, dem gar nicht, also man verliert das Bedürfnis, etwas in ein Signifikant auszudrücken, in Sprache auszudrücken, weil es, genau, warum eigentlich, ja, es ist einem ja anders verfügbar oder man hängt eben anders an den, an dem Gedanken. Nicht Gedanken, aber wie dem auch sei, dann verweist es ja auf die gleiche Problematik, nämlich der Nicht-Identität der mannigfaltig anders gegebenen Welt, die eben nicht im Signifikant aufgeht, der ich nur abbrechend immer wieder mich neu stellen muss, immer wieder neu loslegen und immer wieder neu ansetzen und immer wieder neu abbrechen auch dann und stammeln und stottern und widersprechen. Und ich kann gar nichts anderes als abbrechen. Ich habe in diesem Podlog-Projekt oft darüber nachgedacht, weil ich war oft müde am Abend. Meistens habe ich dann erst am Abend Zeit gefunden, aufzunehmen. Und war oft müde. Und es waren trotzdem also Tage dabei, also viele Tage dabei, an denen ich dann gesagt habe, ich bin so müde, ich kann heute nichts mehr sagen. Und dann wurden das, weiß ich nicht, 45 Minuten oder so. Und dieser Müdigkeitszustand hat mich in gewisser Weise dann vielleicht vor die Grenzen dieser Signifikanten gebracht, aber auch der Notwendigkeit, der Möglichkeit und aber auch alles andere quasi wie so heruntergefahren oder reduziert. Das Rauschen wurde leiser und man konnte sich auf eine Stimme konzentrieren und so, die eigene Stimme. Und das Gespräch hat besser funktioniert, als wenn ich auf alles hätte alarmiert reagieren können. Dafür war ich dann zu müde. Und diese abbrechenden Sätze mag ich schon auch deswegen, weil sie nochmal so ganz eigene Qualität von diesem Verklingen der Stimme, also dieser Flüchtigkeit haben.
Ja, jetzt fällt mir auch erst die Begründung, die richtig gute, die Begründung, die ich gerade so ein bisschen noch gesucht habe in meiner Müdigkeit, ein, dass die Sprache ist ja Der Sprache ist ja eigen und das ist eigentlich so ein evidenter Fakt, der aber trotzdem so mindblowing ist für mich, wenn ich es mir mal so richtig veranschauliche, ist, dass ein Satz ja erst wirklich mit dem letzten Wort seine Bedeutung kriegt, und zwar rückwirkend. Mhm. Weil ich an jeden Satz am Ende noch nicht dranhängen kann und das kehrt die Bedeutung eigentlich wieder um.
Ja.
Und das heißt, wir denken zwar, wir reden, also ich bin jetzt hier gerade dabei, Sinn zu produzieren, aber erst wenn ich meinen Satz zu Ende vollführt habe, kannst du erst rückwirkend sagen, oder ich kann auch erst rückwirkend sagen, weil das ist ja das Interessante in so einem offenen Gespräch, ich weiß ja gerade selber noch nicht, wo ich hin will, was die Bedeutung des Satzes ist. Und dies ist sozusagen in der Schwebe bis zum letzten Moment. Dazu muss man aber sozusagen das differenzielle System der Signifikanten sozusagen da verinnerlicht haben. Und das heißt, die wirklich in die symbolische Ordnung eingegangen zu sein, dass man dieses Differenzsystem verstanden hat und dann auch klar ist, dass eine absolute Umkehrung des Sinns passiert, wenn ich am Ende nicht dran setze. Mhm. Ne? Also die Struktur von Sprache, Metapher und Metonymie, wäre es jetzt bei Lacan, muss man quasi eingegangen sein, und der Psychotiker hat diesen Schritt nicht gemacht, und deswegen bleiben diese Sätze, diese schönen angefangenen Sätze, die ins Nichts laufen, die bleiben quasi offen in der Bedeutung und schließen sich nicht im Symbolischen. Mhm. Was heißt das, was darauf hinweist, dass dieser Schritt irgendwie nicht vollzogen wurde.
Mhm. Ja.
Aber diese Umkehrung des Sinns, das finde ich, oder die erst rückwirkende, sich realisierende Bedeutung, das finde ich irgendwie relevant auch für unser Gespräch über das Sprechen, weil man wenn man liest, natürlich immer nur vollständige Sätze. Es gibt ja keine abgebrochenen Sätze, außer jetzt in der Poesie oder sowas. Aber in einem wissenschaftlichen Text wirst du keinen abgebrochenen Satz finden. Manchmal gibt es das, was ich eigentlich sehr schön finde, ist, wenn Leute, Freunde, die mich zum Beispiel irgendwie ihr Google Doc mit mir teilen, weil sie gerade an einem Text arbeiten und mir Einblick gewähren, weil sie wollen, dass sie Feedback von mir wollen. Und manchmal hat man dann am Ende noch die Satzanfänge, das, was noch nicht gelöscht wurde, aber was einfach nach unten verschoben wurde, und das wiederholt sich dann natürlich auch so schön.
Ja.
Oder so Sätze, die anfangen und dann im Nichts enden. Manchmal sind es nur Einzelformulierungen und da findet man sowas. Aber das ist natürlich das noch im Entstehen.
Ja, hinzu kommt, dass diese Ja-Nein-Kodierung von Sprache für eben die sinnliche Qualität des Gesprochenen nicht gilt. Also ich kann das nicht so einfach Nein kodieren. Was ich sinnlich wahrnehme, selbst optische Täuschungen sind als Wahrgenommenes nicht getäuscht. Also ich kann meine Wahrnehmung nicht täuschen. Ich nehme etwas wahr oder ich nehme es nicht wahr, aber ich nehme es nicht als etwas anderes wahr, und dann stellt sich raus, ich habe das ganz anders wahrgenommen. Es kann sich immer noch rausstellen, es war etwas anderes, als ich dachte, dass es sei in der Wahrnehmung, so wie ich das wahrgenommen habe. Aber eben nicht, ich kann das nicht mehr anders wahrnehmen. Das heißt, ich habe diese Möglichkeit der Nein-Kodierung nicht. Und im Mündlichen schließt sich das dann. Und deswegen können die Sätze auch. Und ich habe jetzt nicht die Vorstellung, dass da irgendwas noch in der offen bleibt oder unverhandelt ist wenn ich das Nein kodiere am Schluss und alles in Frage stelle, was ich bislang gesagt hatte, dann steht das in so einem extremen Widerspruch zu der Materialität der Sprache, der Durchführung, der Erfahrbarkeit dieses Sprechens.
Du meinst, wenn du jetzt an das Ende deines Satzes ein Or Not dranhängen würdest?
Genau, jetzt sage ich so, übrigens, das, was ich in der letzten Stunde gesagt habe, ist alles Quatsch, halte ich nichts davon.
Ich zurück,
dann steht das in so einem erfahrbaren Widerspruch, also zu dem, wie man auch spricht, wie ernsthaft man miteinander spricht.
Und, das war ein super Ende. Wir nehmen alles zurück.
Genau. Ja, und das geht ja nach Roland Barthes, geht das ja nicht. Wir können nicht löschen. Wir können nur sagen, dass alles bislang Gesagte gilt nicht.
Genau, wir können dem nur was hinzufügen. Genau. Und zwar es versuchen aufzuheben, indem wir ihm mehr hinzufügen. Lass uns noch schnell mehr Worte in die Welt setzen.
Ja, und das glaubt uns eh keiner.
Ja.
Also, weil the harm is done. Es ist schon geschehen.
Es ist passiert.
Schon die Verletzlichkeit der anderen Körper sind durch das, was man schon gehört hat, ist unzurücknehmbar.
Ja.
Gut.
Gut, danke Moritz.
Danke dir.